Miss Marvel will als revolutionäre Serie das MCU umkrempeln. Wir schauen uns die Zukunft der Avengers im Seriencheck an. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was so in der Streaming-Landschaft los ist, seien es Filme oder Serien, sei es Netflix, Amazon, Sky, Apple TV Plus oder wie heute Disney Plus. Da startet nämlich die neue MCU-Serie Miss Marvel und deshalb habe ich mir auch den Mr. Marvel quasi der Moviepilot-Redaktion eingeladen hier. Max, hallo Max!
Yay! Oh, das ist, können wir gemeinsam in unseren Miss Marvel-Erinnerungen heute schwelgen.
Genau, wir durften nämlich schon die ersten zwei Folgen der Serie sehen, die heute anläuft, wenn ihr diesen Podcast am Mittwoch hört. Erstmal mit einer Folge. Wir haben also schon ein bisschen Vorwissen, Vorsprung, aber keine Angst, wir werden euch jetzt nicht hier riesig spoilern, sondern wollen uns einfach die Serie mal ansehen und gucken, was unser erster Eindruck so ist nach den ersten zwei Folgen. Ob sie uns gefällt, was wir uns versprechen, was noch ja vielleicht angekündigt ist dazu. Und vielleicht sollten wir uns mal kurz vorher einordnen, wie wir so zu Marvel und zum MCU stehen, damit vielleicht auch unsere HörerInnen da wissen, an wem sie sind. Also ich zum Beispiel habe alle Marvel-Filme und alle Serien gesehen, bin jetzt aber nicht die Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, dass in der Redaktion gefragt wird, oh, wer schreibt hier den neuesten Trailer-Artikel zu irgendwas, sondern da ist es meistens so, ein neuer Trailer ist da und alle sagen noch, oh, guck mal hier und guck mal da. Und Max meldet sich, können wir einen Artikel über dieses Detail sprechen, was alle übersehen haben, weil sie sich stattdessen den Hintern von Chris Hemsworth angesehen haben.
Oh, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, also Max ist wirklich unser Detail-Experte, wenn es um Marvel-Fragen auch geht. Und deswegen muss er natürlich heute dabei sein, Max. Und ich glaube, du freust dich auch, über Miss Marvel sprechen zu können, oder?
Hier fließen ja alle meine Kompetenzen zusammen mit Marvel und Teenie-Content auch noch. Wir hypen ja immer gerne Teenie-Serien hier auch in unserem Podcast. Sowas wie Never Have I Ever oder noch nie in meinem Leben, was bestimmt später nochmal Erwähnung findet in diesem Podcast. Von daher habe ich.
Stimmt, da sind wir zwei so ein bisschen die Teenie auch Vertreter, wenn es um solche Serien geht. Das stimmt. Ja. Bevor wir uns aber ganz in Miss Marvel versenken, hier noch ein paar kleine Worte zu unserem Sponsor.
Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Max, dann legen wir doch mal los. Also, es wurde ja ziemlich groß angekündigt, dass Miss Marvel schon ein paar Sachen anders machen soll. Es wurde schon fast als Revolution versprochen, was da auf uns zukommt, so als junge Generation quasi der Avengers, was uns hier bevorsteht. Vielleicht magst du erstmal ganz kurz einordnen, worum es denn überhaupt geht, für Leute, die noch gar nicht reingeguckt haben in die Serie, sondern einfach mal wissen wollen, was erwartet uns da?
Genau, ich halte es jetzt mal ganz kurz, weil ausführlich sprechen wir noch die ganze Folge drüber. Also so, wenn ich es jetzt in einem Satz beschreiben müsste, dann kann man sagen, Miss Marvel als Serie ist die Origin-Story der ersten muslimischen Superheldin des MCU, aber halt noch viel mehr, und weil es ist eine Teenie-Coming-of-Age-Comedy mit Superkräften. Das macht sie halt schon sehr besonders und einfach auch dieser ganze kulturelle Hintergrund der Hauptfigur Kamala Khan, sie als pakistanisch-amerikanische Jugendliche, so ihre Familiengeschichte, dass sie in einer islamischen Community in Jersey City lebt. Das sind alles Sachen, die wir so noch nicht wirklich im MCU gesehen haben. Und das Ganze natürlich gemischt mit der Teenie-Comedy.
Vor allem, dass sie in Jersey City lebt. Sowas haben wir noch nicht gesehen im MCU.
Nee, was ja ganz interessant ist, weil so die meisten Avenger, die sind ja alle, die tummeln sich ja alle in New York City rum, in Manhattan. Und du siehst dann auch in der Serie immer Manhattan so im Hintergrund, so die Skyline von Manhattan, so Kamala Khan ist großer Fan der Avengers, aber sie sind immer so in greifbarer Nähe, aber nie Teil von ihrer Welt, weil sie in Jersey City so abseits auf der anderen Seite vom Hudson River lebt.
Das habe ich auch generell das Gefühl, dass in Filmen und Serien häufig Jersey einfach so als der Ort genommen wird von, man ist in der Nähe von Berühmtheit und von irgendwas Glamourösem, aber man ist nicht da, man müsste noch über den Fluss rüber. Und deswegen ist es ja eigentlich auch ein schönes Bild für sie, weil sie ja ein großer Avengers-Fan ist und das alles so als Kultur mitkriegt, wo sie irgendwie zu irgendwelchen Conventions geht und Sachen hypt und Fanfiction schreibt und sowas alles, aber halt nicht wirklich selbst dabei ist, bis dann irgendwas passiert. Haha, reden wir später noch drüber. Und das ist dann eigentlich eine schöne Metapher dafür, dass sie diesen Fluss quasi überwinden muss, um auch Superheldin vielleicht zu werden.
Aber was ja ganz interessant ist, auch generell bei Marvel, finde ich das auch in den Comics, du siehst mal so die großen A-Lister-Helden, die sind alle in Manhattan und die jugendlichen Superhelden, die sind dann immer so in den Randbezirken. Da hast du ja Spider-Man in Queens, ist das?
Es sind immer unterschiedlich, je nachdem, welches Spider-Man
du ja, guckst. Ja, das stimmt. Manchmal lebt er auch in Manhattan, aber halt im MCU lebt er in Queens und hier hast du Kamala Khan dann in New Jersey. Das finde ich auch ganz witzig.
Ja, stimmt. Witzig. Ja, vielleicht ganz kurz erstmal schon zur ersten Einschätzung. Wie war denn so dein erster Eindruck von den ersten zwei Folgen?
Also, erster Eindruck überwältigend positiv. Einfach, also schon die ersten fünf Sekunden ist, die Serie geht los mit Blinding Lights von The Weeknd. Da dachte ich schon, okay, 10 von 10 die Serie. Das hatte man schon im Trailer gehört, den Song. Aber generell einfach die Serie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber so die Musik in der Serie, die Inszenierung, die Charaktere und dieses ganze Wohlfühl-Feeling, was man bisher so in den Marvel-Serien noch nicht so ganz hatte, das hat mich dann doch sehr abgeholt einfach. Und die Serie ist auch sehr witzig, aber nicht dieser typische MCU-Humor, den man kennt. Also schon sehr eigen und einfach mega charmant, würde ich sagen.
Ja, da gehe ich tatsächlich auch voll mit. Ich war sehr angenehm überrascht, als ich die ersten zwei Folgen gesehen hatte, weil es halt so einen verspielten Tonfall hatte, irgendwie doch so was lebensnah Realistisches, wenn man so ins Familienleben von Kamala Khan reingeht. Und dann natürlich auch so ein bisschen diese Gewichtung von persönlichem Leben und Superkräften, wo dann häufig einfach das Privatleben viel wichtiger ist als das, was man da gerade so an Kräften an sich entdeckt. Das fand ich schon witzig, das mal so auszuloten aus der Perspektive, dass da sich was anderes ordnen muss. Und deshalb gibt das schon mal eine charmante Teenie-Serie, die hoffentlich dann auch im Rest-MCU Anklang findet.
Also es könnte nach Moon Knight, der ersten MCU-Serie, dieses Jahr einfach nicht anders sein.
Stimmt, also ein größerer Unterschied oder Sprung gäbe es nicht, wenn man jetzt mal völlig den Ton wechseln will in der MCU-Serie. Ist schon ganz clever gemacht eigentlich, dass man da die Abwechslung kriegt. Ja, aber vielleicht, bevor wir da noch weiter in die einzelnen Folgen einsteigen, du hast mir schon vor gefühlt einem Jahr erzählt, diese Figur ist so beliebt und die Comics sind so toll. Und ich musste zugeben, ich habe dort noch nie vorher was von Miss Marvel gehört, weil ich jetzt auch nicht so viele Comics lese. Aber magst du das vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was da denn dahinter steckt, hinter diesem Phänomen?
Ja, das war eigentlich meine Frage an dich, wann du das erste Mal von Miss Marvel gehört hast. Aber das ist wahrscheinlich
von dir.
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann ich das erste Mal von ihr gehört habe. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Nicht als der Comic gestartet ist, aber schon so als der langsam hypig wurde in den USA. Und da gibt's so ein ikonisches Comic-Cover von ihr, wo Kamala Khan in dieser Hero-Heldinnen-Pose mit einer Kaugummiblase im Mund irgendwie steht. Das hat sich so bei mir eingebrannt, so als meine erste Erfahrung mit Miss Marvel. Und falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, das ist 2014 ist die in den Marvel Comics vorgestellt worden als erste muslimische Titelheldin einer eigenen Comicreihe.
Sie ist also gerade mal 8 Jahre alt, könnte man sagen.
Ja, ist noch eine der jüngsten Marvel-Heldinnen und von daher auch eine der beliebtesten dieser letzten Jahre. Und erschaffen wurde die Figur unter anderem, da gibt's mehrere Creator, die daran beteiligt waren, aber halt sehr maßgeblich beteiligt war halt G. Willow Wilson, das ist die Autorin der ersten Reihe von Miss Marvel und unter anderem auch Sana Amanat, die ist Editorin bei Marvel Comics und jetzt auch als Executive Producerin bei der Serie mit beschäftigt. Und die Figur einfach hat unglaublich schnell eine sehr große Fanbase bekommen. Zum einen natürlich, weil diese Comic-Reihe auch viel anders macht, als was man bisher hatte. Es ist sehr divers aufgestellt. Es gibt so eine komplett neue Lebensrealität und Kultur, die dort auch mal im Marvel-Kosmos erforscht wird. Und du hast einfach diese sehr lebhafte, absolut liebenswerte, aber auch fehlerhafte, nerdige und authentische Teenagerin, Kamala Khan. Und einfach auch diesen sehr intimen Blick auf ihr Leben. Also es geht jetzt nicht so um kosmische Abenteuer bei ihr auch in den Comics, sondern das ist immer sehr, sehr stark auch der Fokus auf ihrer Jersey City Community und die ganzen Menschen um sie rum. Das zeichnet sie schon sehr, sehr aus. Und ich habe auch den Comic, glaube ich, 2020 habe ich den richtig kennengelernt. Da bin ich richtig eingestiegen in die Reihe. Und ich finde auch einfach unglaublich toll gezeichnet. Also der hat echt schon so einen sehr coolen Charme, sehr, sehr verspielt, schon so fast so ein bisschen Ghibli-artig manchmal. Es gibt viele tolle Side-Gags auch in diesen Comics, die da immer eingebaut werden. Da gibt's dieses berühmte Sloth-Baby, das ist ein Faultier mit Flügeln, was auch in dieser Serie vorkommt, was immer irgendwo in Kamalas Zimmer im Hintergrund ist. Oder es gibt auch zwei sehr schrullige Tauben. Das ist jetzt einfach so off-topic, aber die kommen einfach immer wieder in irgendwelchen Comic-Panels. Siehst du so zwei schrullige Tauben mit großen Glotzaugen. Das ist sehr, sehr lustig. Und generell erinnert die Figur auch einfach, also hat mich beim Lesen sehr, sehr an Peter Parker erinnert. Also das, was ich so als Jugendlicher, als ich so Spider-Man-Comics gelesen habe, so von Peter Parker wahrgenommen habe als so sehr ikonischen, lebhaften, jungen Charakter. Weil sonst haben wir jetzt auch im MCU ja oft eher ältere Helden, kann man sagen. Also die sind ja schon erwachsen. Aber so wirklich den Fokus auf die meisten Menschen, die auch diese Filme rezipieren, das sind ja nun mal auch Jugendliche, die sind noch nicht so wirklich repräsentiert. Immer meistens so in Nebenfiguren, ab und zu mal in Serien. Aber jetzt halt so mit Spider-Man Homecoming gab's ja das erste Mal, dass wir jetzt im MCU wirklich auch so eine Highschool-Story gehabt haben, was wir jetzt auch hier bei Miss Marvel haben. Genau, und das ist einfach was sie vielleicht auch so berühmt gemacht hat, weil sie einfach unglaublich sympathisch ist. Und die wird sehr, sehr schnell beliebt. Diese Figur war teilweise in den Comics auch Teil der Avengers. Also sie, obwohl sie so jung ist, ist sie nicht Young Avenger, sondern eine richtige Avenger.
Oh, gleich richtig eingestiegen.
Und genau, 2014 war sie in den Comics. 2016 hatte sie schon ihren ersten Auftritt in der Animationsserie, also in einem anderen Medium schon, in Avengers Assemble. Und 2018 gab es dann erstmal auch eine offizielle Aussage von Kevin Feige, dass auch ein MCU-Projekt über die Figur entwickelt wird. Das war tatsächlich ein Jahr, bevor Captain Marvel sogar ins Kino gekommen ist. Da war aber noch
nicht. War das noch die Filmidee, die Mindy Kaling machen sollte?
Da
oder war das noch später?
Da wusste man noch nicht, in welcher
Form. Greife ich vorweg.
Genau, das war, habe ich noch mal geguckt, das war 2019, gab es ein Interview mit Mindy Kaling, wo sie erzählt hat, dass sie sich schon selbst gerne ins Spiel bringen würde, wenn Miss Marvel verfilmt wird und dass es Gespräche mit Marvel gab. Aber es war jetzt nie eine offizielle Position, für die sie schon engagiert wurde. Okay. Aber sie hat gesagt, sie würde Marvel ihre Hilfe auf jeden Fall anbieten, weil sie sich so mit dieser Figur identifizieren kann und großer Fan ist. Und im August 2019 wurde dann schließlich bekannt, dass eine Miss Marvel-Serie offiziell entwickelt wird. Und jetzt sind wir fast 3 Jahre später, ja, hier und haben sie da.
Endlich ist sie da. Ja, sowas dauert auch mal eine ganze Weile. Wenn jetzt jemand durch Miss Marvel die Serie bei Disney Plus so angefixt ist, dass man die Comics auch noch lesen will, welchen Umfang hat das so? Also wie viele Bände sind das? Kannst du das überblicken oder weißt du das aus dem Kopf?
Oh, das ist so, ich habe so kreuz und quer irgendwelche Kompendien gelesen. Also so in Einzelheften weiß ich es nicht, aber das ist schon recht viel. Also die läuft halt durchgängig seit 2014 schon.
Okay, dann kommen also ein paar zusammen.
Ich glaube, bis 2018 war dieser große Bogen mit von G. Willow Wilson, so diese komplette Geschichte, die sie erzählt hat. Und dann haben andere AutorInnen das übernommen und weitergeführt.
Mhm. Okay. Gut, dann haben wir jetzt ein großes Hintergrundwissen. Danke, Max, für die Einordnung. Jetzt wollen wir natürlich konkret über die Serie sprechen und ein bisschen auch ausloten, was denn die Serie jetzt so besonders macht, ob sie so besonders ist wie angekündigt. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, sie vielleicht auch so ein bisschen ins Verhältnis zum MCU zu setzen. Also ist sie anders? Ist sie wird sie trotzdem MCU-Leute ansprechen, die hardcore ins Kino gehen und sagen, ich guck mir auch die Serien an? Was meinst du?
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil das war schon so, auch als sie angekündigt wurde, und dann hat man auch immer viel so in Reaction-Videos oder Meinungen irgendwie gehört, eine Teenie-Serie mit Marvel. Aber es ist ja eigentlich so ein sehr großer Teil des Publikums, ist ja jugendlich, aber trotzdem weiß nicht, ob das viele MCU-Fans abschreckt, dass wir jetzt hier so eine Teenie-Comedy-Serie haben, was ja schon recht anders ist als das, was wir bisher vom MCU gesehen haben. Und auch so im Vergleich zu den anderen Serien bisher vom MCU, die wir hatten, die ja auch immer sich so ein bisschen in verschiedenen Genres ausprobieren. Aber hier ist es halt wirklich schon ein sehr krasser Sprung in diese Coming-of-Age-Story.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt beim Schauen, ob das jetzt wirklich alle einfangen kann. Weil eigentlich ist es ja ungerecht. Ich meine, Jugendliche schauen sich auch erwachsene Avengers an. Warum sollte es umgekehrt nicht funktionieren? Also das ist ja trotzdem genauso spannend. Und warum sich nicht auch mal in eine andere Lebenswelt als seine eigene, auch vom Alter her, reindenken? Also,
na gut, Spider-Man Homecoming haben ja auch Leute gesehen.
Also. Stimmt, stimmt. Das ist wahr. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so eine Serie von Fans für Fans, wenn man das so sagen kann, weil natürlich sowohl die Schauspielerin als auch die Macher alle große Avengers-Fans waren, die da was umsetzen wollten, was ein Herzensprojekt ist. Und das fließt auch total in die Serie selbst und in die Figuren rein. Zumindest habe ich das Gefühl, das trieft da so aus jeder Pore der Serie diese Fanliebe, weil natürlich auch Kamala Khan einfach zuallererst ein nerdiger Fan ist, der die Avengers feiert. Und ich denke, wenn dann im Hintergrund einfach immer mal so Anspielungen kommen, wie zum Beispiel, dass sie einen Scott Lang im Podcast-Interview gehört hat, dann habe ich mich immer gefreut und dachte, ja, da können dann auch die MCU Easter Egg Hunter auf ihre Kosten kommen und noch so Querverweise finden aufs MCU. Das war schon schön. Also genau, ich würde sagen, lasst euch nicht abschrecken, wenn es jetzt etwas jüngere Hauptdarsteller sind, als ihr es seid. Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem hat die Serie so einen besonderen Tonfall. Du hast vorhin schon das Wort wholesome fallen lassen. Gibt's da eigentlich eine deutsche Entsprechung für? Also so herzensgute Serien, die einfach Wohlfühl-Feeling mitbringen oder so?
Feel-Good-Serien? Okay, das ist jetzt kein deutscher Begriff.
Auch wieder ein deutsch-englisches Wort.
Wohlfühl-Serie könnte man vielleicht schon sagen, weil sie halt so alle Emotionen mitbringt. Man hat Freude, man hat so sehr herzerwärmende Familienstories. Es gibt dann auch Sachen, die dann so ein Stich ins Herz sind, wenn sie ihren Eltern sagt, dass sie peinlich findet.
Ja. Das war zum Beispiel auch so eine Szene bei mir, wo ich gedacht habe, da kommt irgendwie alles so zusammen in so einem, auch so in so einem Teenager-Leben, weil man hat so dieses Cringe und dieses Anrührende ganz, ganz eng zusammen. Also zum Beispiel kommt ihr Vater im Hulk-Kostüm rein und will mit ihr zur Avengers-Con gehen und dann sagt sie ihm, er ist peinlich, und dann geht er weg und dann hat man auf einmal diese Stimmung so kippt und man merkt, oh, das hat ihn jetzt wirklich verletzt und irgendwie, vielleicht hätte sie es nicht sagen sollen, und da ist dann die ganze Gefühlspalette irgendwie so in einer Szene abgedeckt. Das fand ich ganz schön. Und natürlich auch so standardmäßige Situationen, die man vielleicht aus dem eigenen Leben kennt, wie die Fahrstunde. Haben wir schon mal gesehen, wie ein Avengers-Held oder eine Heldin Fahrstunden genommen hatte. Das ist doch sensationell, oder?
Das war so lustig. Das ist halt gleich die erste große Szene in der Serie, wo Kamala sich auf ihre Fahrprüfung vorbereitet und dann so richtig cool und lässig dann auftaucht und glaubt, sie hat das Ding, und dann drückt sie aufs Gas irgendwie sofort in Rückwärtsgang und kracht in das Privatauto von ihrem Fahrlehrer, und dann ist es gelaufen, die Sache. Da ist schon der erste Lacher gewesen, auf jeden Fall.
Ja, da geht's gleich los, genau. Aber generell geht's dann halt auch so weiter, dass zwar hat man viel Humor drin und viel Lachen, aber irgendwie auch so ein bisschen Wahrheiten, die dann immer wieder drinstecken. Zum Beispiel sitzt sie ja bei diesem Lehrer, Gabe Wilson oder so heißt der, glaube ich, der besonders cool sein will und so auf einer Ebene mit ihr. Und man, die Serie macht das so klasse, wie man merkt, ihre Gedanken driften so langsam ab. Irgendwie konzentriert sie sich gar nicht mehr darauf, was er eigentlich sagt, und muss dann erstmal zurückgeholt werden. So, also so ein bisschen auch vielleicht so ein kleiner Seitenhieb auf kurze Aufmerksamkeitsspannen von jungen Leuten heutzutage. Das fand ich auch schon ganz nett gemacht. Und generell auch einfach, wie natürlich, sie ist auch eine recht verträumte Person, wie das immer so dargestellt wird. Und das fand ich schon überzeugend. Einfach so auch zum Beispiel als Gegenüberstellung von Realität und Fantasie, wenn dann ihre Zeichnungen ja immer wieder ins Bild eingreifen oder man hat dann irgendwie ihre Gedanken ausagiert, wie sie super schnell zum Bus kommen und wie Helden mit irgendwelchen Fahrrädern von Brücken springen. Und dann kommt kurz danach die nächste Szene, wo sie den Bus erreichen und ihr Fahrrad nicht mit rein darf und dann so die Alltagsprobleme dann auf die Fantasiewelt stoßen, ja. Genau, das ist also so ein bisschen der Tonfall, der da uns erwartet. Und ich würde gerne auch noch so über diesen kulturellen Hintergrund sprechen, dass jetzt wirklich der Islam als Religion auch mal ja, repräsentiert wird im MCU. Und da bin ich dann ins Nachdenken gekommen, gab es im MCU schon jemals so wirklich eine Darstellung von Religion jeglicher Art? Also mir ist zum Beispiel eingefallen, Buddhismus-Anleihen so ein bisschen aus Doctor Strange, wenn er im Kamatage ist. Oder Thor, könnte man jetzt sagen, ist nordische Mythologie, nordische Götter. Das
sind Heiden.
Du hattest, ja, das sind Heiden. Aber sowas wie Christentum oder sowas, kann mich nicht erinnern, dass das hier jemals schon mal so richtig deutlich angesprochen worden wäre. Also es kann sein, dass irgendjemand mal einer, oh Gott, ruft. Aber das ist ja dann eher so eine Floskel als eine konkrete Ansage.
Also ist jetzt nicht so krass wie bei The Boys, wo wir dann Starlight als evangelische Superheldin da haben.
Genau, genau.
Das Einzige, was mir jetzt was so richtig in den Kopf kommt dabei, ist natürlich das Judentum, was so kurz einmal angerissen wurde bei Moon Knight, wo wir ihn dann mit seiner Kippa dort sehen. Mhm, einmal, ich weiß nicht, war das eine Beerdigung? War es die Beerdigung? Oh Gott.
Ach, ich weiß es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall ja an das Bild erinnere ich mich, dass es dann schon auch im Bild deutlich gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz, in Miss Marvel haben wir jetzt zum Beispiel wirklich einfach einen Moscheebesuch, der einfach zu ihrem Leben auch dazugehört und das auf so eine menschliche Ebene auch hebt, dass es jetzt nicht was Besonderes ist, sondern einfach dazugehört, was ich sehr schön finde. Oder ja, Kopftuchrede wird gehalten oder es gibt ein Fest, wo dann einfach die ganzen Moscheebesucher auch anwesend sind. Und das fand ich dann schön, dass dadurch so ein bisschen auch vielleicht auch so eine Art Grenze oder Schwelle durchbrochen wird, die sonst so in den Köpfen existiert. Also jetzt, meine Hoffnung ist einfach mal so ganz runtergebrochen, wenn jetzt die Leute sehen, ach, sie hat einen coolen Bruder, der hat einen großen schwarzen Bart, das ist ja gar nicht schlimm, das ist jetzt nicht bedrohlich, das heißt nicht, er ist irgendwie Terrorist, sondern das ist einfach ganz normal ein kultureller Ausdruck seiner Religion auch oder seines Glaubens. Dass ich einfach hoffe, genau, dass das so ein bisschen Grenzen fallen, Mauern fallen, die sonst vielleicht in den Köpfen noch existieren, einfach durch so eine Popkultur-Ansprache und Repräsentation.
Ja. Und es ist jetzt auch gar kein Gimmick, so ihre Religion, weil das ist ja einfach, also es gibt bisher kein MCU-Projekt, wo einfach die Figur mit ihrer Religion so fest auch in der Handlung verankert ist, weil das ist natürlich, das ist Teil ihrer Identität. Das ist auch ein Teil der Serie, dass sie so ein bisschen mit ihrer Identität natürlich hadert, auch mit ihrer religiösen Identität und ihrer kulturellen Identität als pakistanisch-amerikanische Jugendliche, als Tochter von Einwanderern. Ihre Eltern sind ja aus Pakistan eingewandert, kurz vor ihrer Geburt. Und das ist einfach sehr, sehr stark in ihrer Geschichte verankert. Und das finde ich einfach auch sehr natürlich dann auch eingewoben. Und das ist nicht so aufdringlich, dass das hier, ach übrigens, ich gehe jetzt in die Moschee, weil wir jetzt mal kurz den Islam darstellen wollen, sondern das ist einfach Teil ihrer Lebensrealität und ihres Alltags.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Und was dann auch, ich glaube, erst in Folge 2 so ein bisschen dazukommt, ist ja auch noch so Geschichte ihrer Eltern beziehungsweise Vorfahren. Da wird ja dann über die Partition gesprochen, also diese britisch-indische Aufteilung in Indien und Pakistan. 47 war das, glaube ich. Wo ich auch denke, das ist auch nochmal eine spannende Facette, so ein bisschen Geschichte einzubringen. Und ich meine jetzt nicht Geschichte im Sinne von Captain America jagt Nazis, sondern einfach auch so ein bisschen Geschichte, die man vielleicht noch nicht in- und auswendig kennt, zumindest als Europäer oder westlicher Mensch. Und da bin ich auch sehr gespannt, wo das noch hinführen wird, so als Charakterhintergrund, der ihnen noch mehr Tiefe verleiht.
Das ist ja so ein Themenkomplex an Generationentrauma, einfach der so durch ihre Familie sich durchzieht. Du hast dann ihre Urgroßmutter, die dann als kleines Kind da wirklich Schrecken erlebt hat bei dieser Teilung Indiens und wo dann die Familie nach Pakistan flüchten musste. Und das hast du halt hier, sie versucht halt auch Sachen über ihre Vergangenheit herauszufinden, aber ihre Mutter blockt das total ab, weil du siehst wirklich das Trauma in ihrer Mutter, die dann nicht drüber sprechen will, was mit ihrer Großmutter oder ihrer Urgroßmutter passiert ist. Und das finde ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt.
Ja, ja, genau. Also das spielt dann alles zusammen. Und was natürlich auch noch in die Serie besonders reinspielt und was mich von Anfang an so richtig eingefangen und überzeugt hat, war einfach auch diese Machart, die so verspielt ist, dass ich da eigentlich nur mal mit meinen Augen am Bildschirm klebe und denke, boah, was passiert da gerade alles? Also sowas wie Schrift im Bildelemente, wo dann irgendwelche Aufsätze sind, kennt man heutzutage ja recht gängig, sage ich mal, wenn irgendwelche SMS-Blasen oder Textnachrichtenblasen aufpoppen und da dann drin steht, wie sich die Leute unterhalten. Aber ich finde, sie hebt das nochmal auf so eine wahnsinnig kreative neue Ebene und versucht da auch noch was anders zu machen, wenn dann irgendwelche Zeichnungen auf Häuserwänden im Hintergrund auftauchen, die natürlich nicht wirklich da sind, aber vielleicht auch schon ein bisschen ihren verträumten Blick auf die Welt und ihre Gedanken symbolisieren. Oder ich liebe diese eine Sequenz, die ist, glaube ich, in der ersten Folge, wo sie mit ihrem besten Freund Bruno schreibt. Und da wechselt es dann immer so hin und her. Erst sieht man irgendwie, also sie hat ihre Eltern gefragt, ob sie zur Avengers Convention gehen darf. Und dann erscheint im Himmel so aus Sternen, sie haben Nein gesagt. Dann geht sie weiter, dann geht sie über so einen Zebrastreifen und im Zebrastreifen ist dann so die Reaktion von ihm versteckt, wie in der nächsten Textmessage kommt so Irk und ein traurigen Smiley. Und dann geht sie an einem Geschäft vorbei und dann sieht man in der Neonreklame wiederum dieses,
nee, was machen wir jetzt? Bruno, der nach Hause geht, genau, der läuft so, dann so, durch genau. Das Haus, das Stockwerk nach oben, die Kamera fährt dann so am Haus so nach oben vorbei, so zu seiner Wohnung hin und immer in den Fenstern siehst du dann immer wie so Neonschilder, wo dann die Antworten gezeigt werden.
Genau, und es ist einfach so eine witzige Integration in die Erzählung, ohne das jetzt zu machen, was man schon häufig vorher gesehen hat. Und ja, da will ich gerne noch sehr viel mehr von sehen in den nächsten Episoden, die dann noch kommen mögen. Das hat mich sehr überzeugt.
Das war so ein ganz süßer Moment in Folge 2. Also in Folge 2, ohne jetzt zu spoilern, da geht's darum, dass sie verknallt ist. Und dann verabschiedet sich ihr Schwarm von ihr und sie steht halt vor so diesem Späti, dem Circle Q, der auch so ein zentraler Ort ist. Und im Schaufenster gibt's so ein Neon-Leuchtstoffröhrenherz. Und als ihr Schwarm sich von ihr verabschiedet, leuchtet dann plötzlich dieses Neonherz im Hintergrund rot auf. Das sind immer so kleine, tolle, verspielte Elemente an dieser Serie. Und du hast ja so viele Doodles, die dann immer so eingeblendet werden. So, wenn sie das erste Mal ihren Schwarm vor sich sieht, dann gibt's überall so Feuer-Emojis, die plötzlich immer um seinen Kopf schwirren.
Und weil sie ja selbst auch zeichnet und Künstlerin ist, dann passt das natürlich total dazu, was sie gerade empfindet, das so zu haben. Und ich finde, da passt auch dann diese spritzige Musik dazu, die dann immer wieder dazukommt und auch gerne mit so einem pakistanischen Einflüssen immer oder zumindest arabischen musikalischen Einflüssen. Oder einfach so kreative Perspektiven, wie das jetzt einfach mal aus ihrem Schullocker, also Schließfach heraus gefilmt werden, worüber sie sich unterhalten. Oder seien es Formulierungen wie, dass sie Captain Marvel als was gut frisierte Heldin, well-coiffed Hero beschreibt. Einfach so herrlich, wo man schmunzeln muss. Und wie dann halt auch Bild und vor allem auch Ton aufeinander eingehen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in der ersten Folge. Da heißt es irgendwie Girl, die weidet. Also irgendwie so, sie ist so gespalten in sich. Und dann wird auf einmal das Bild zum Splitscreen. Und wo also alles aufeinander irgendwie ineinander greift und das so ein Gesamtbild ergibt von da passiert was Aufregendes auch im Bild, während sie sich auslodet, das finde ich schon sehr schön gemacht auf jeden Fall.
Generell macht die Kamera auch sehr, sehr viele verspielte Sachen, die man sonst nicht so im MCU sieht. So einfach so kleine Sachen, so sie sitzt auf ihrem Bett und dann schmeißt sie sich zurück aufs Bett und die Kamera schmeißt sich dann halt mit ihr so mit und ganze Bild kippt, das haben wir mehr. Oder dann sitzt sie auf der Couch und lehnt sich zurück und plötzlich ist das Bild auf dem Kopf und dann geht ihre Mutter so langsam ins Bild und steht auf dem Kopf. Das sind so Sachen, die es einfach so sehr, sehr verspielt machen. Das finde ich sehr, sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Also da, genau, finde ich schön, dass da das MCU sich noch mal in dieser jungen Form jetzt neu auslotet, auch in der Serie gut gemacht. Aber natürlich steht und fällt alles bei der Serie, glaube ich, bei der Hauptfigur, die ja von Iman Vellani gespielt wird, die Kamala Khan meiner Meinung nach großartig verkörpert. Ich glaube, du hast dich auch schon so ein bisschen in die Darstellerin verliebt, oder Max?
Ja, ich durfte sie schon zum Interview, also digital treffen und es ist einfach zuckersüß, das ist, also man merkt halt wirklich dieses Phantom aus ihr heraus sprudeln. Also man kann eigentlich sagen, Kamalas Geschichte ist Iman Vellanis Geschichte. Es geht in der Serie um ein Mädchen, das Avengers lebt und eines Tages Teil dieser Welt wird. Und genau das ist auch die Geschichte von Iman Vellani, die einfach so ein unglaublicher Super-Marvel-Fan ist. Was sie auch sagt, ist der Grund, warum sie sich überhaupt beworben hat. Nicht, weil sie Schauspielerin sein möchte, sondern einfach, weil sie so ein Riesenfan von dieser Figur ist und Teil dieser Welt sein möchte. Und du spürst einfach diese Euphorie, dass sie jetzt Avengers-Kolleginnen hat und da total stolz drauf ist. Und einfach dieses Mädchen aus der Kleinstadt in Ontario in Kanada und direkt nach der Highschool ist sie jetzt so direkt ins MCU. Das ist einfach krass, einfach für ihr Leben, dieser Lebenswandel. Sie ist direkt mit der Highschool fertig geworden und wird bei Marvel jetzt besetzt und ist jetzt Teil des MCU. Ja, finde ich einfach unglaublich. Ja.
Als ich auch vor ein paar Wochen sie zum ersten Mal dann nachgeschlagen habe bei der IMDb, der International Movie Database, die ja so gefühlt alle Kurzfilm sonst was Projekte hat, da war ich auch erstaunt, da stand, Miss Marvel und The Marvels und sonst nix in der Filmografie. Also schön, dass da jemand noch völlig Unbelegtes jetzt auch reinkommen kann. Und sie bringt auch sowas Natürliches, habe ich das Gefühl dadurch mit, dass sie da halt noch nicht so vorbelastet ist, aber auch diese Begeisterung, wie du schon meintest, strahlt auch aus ihr heraus.
Und sie war auch, hat sie auch selbst gesagt, dass sie auch sehr, sehr stark in den Drehbuchprozess mit und die Entwicklung mit eingebunden wurde von den AutorInnen, weil sie nun mal gerade von der Highschool kam und sagt, so die meisten AutorInnen da sind Mitte 30 und die brauchten jetzt die Perspektive der Jugendlichen und weil sie einfach auch Kamalas Leben gelebt hat. Also sie ist ja auch pakistanischer Herkunft, also sie ist halt aus Kanada und nicht aus Amerika, das ist der einzige Unterschied. Nee, sie sagt, der einzige Unterschied zwischen ihr und Kamala ist, dass Kamala ist Captain Marvel Fan und sie ist Tony Stark Fan. Also sie himmelt Tony Stark an.
Oh.
Und einfach, also es ist einfach so unglaublich sympathisch, hat sie erzählt, dass sie auch früher als Fan extrem viel auf Reddit unterwegs war, in Fanforen und Fantheorien geteilt hat und das auch immer noch macht, jetzt natürlich unter einem Fake-Profil, was keiner kennt natürlich, hat sie gesagt, sie trollt gerne andere Leute mit, mal gucken, ob Kamala das macht in der Serie und schreibt immer noch gerne Fantheorien und das macht sie einfach unglaublich sympathisch, finde ich.
Ja, ja, irgendwie halt, Teil der Fankultur noch drinne. Es ist ja auch witzig, jetzt musste sie es natürlich anonym machen, ja, ja.
Aber die schönste Sache, die sie mir gesagt hatte, war, ich habe mich immer gefragt, wie sich echte Macht anfühlt. So fühlt sich echte Macht an, Marvel-Spoiler und Geheimnisse zu kennen.
Wie cool. Ja, bitte erzähl mehr. Hast du noch mehr Interview-Aussagen, die du hier teilen kannst? Ansonsten lege ich natürlich dein Interview, wenn es dann da ist, auch gerne in die Shownotes. Das ist wirklich sehr interessant, da sich dann mal durchzulesen.
Das Einzige, was noch interessant ist, so was auch so aus Fansicht heraus, weil sie halt so ein Mega-Fan ist, dass sie Kevin Feige halt einfach ständig durchlöchert und durchbohrt mit Fragen und versucht, Spoiler aus ihm herauszuquetschen und sagt, tatsächlich hat er ja auch schon einige Spoiler verraten für die Marvel-Zukunft, die sie aber, weil sie halt auch Fan ist und das so wertschätzt, dass sie die niemals, also hat ihm geschworen, dass sie die niemals verraten und leaken wird und nicht Tom Holland nachmachen wird dadurch.
Sie wird niemals spoilern. Sehr gut. Da ist jetzt die Probe aufs Exempel, ob sie da dicht halten kann, aber denke ich doch auch, wenn man das selber nicht wissen will, dann verrät man es auch nicht. Ja, schön. Das macht sie auf jeden Fall sehr sympathisch. Und natürlich kann natürlich auch niemand allein bestehen als Star, als Schauspieler. Und da stelle ich auch mal wieder fest, so die Dynamiken zwischen Figuren geben so die Würze in der Serie. Und da würde ich gerne noch über ein paar von den anderen Figuren sprechen, die auch in der Serie rumlaufen. Zuallererst wahrscheinlich über Bruno, ihren besten Kumpel, der von Matt Linz gespielt wird. Und ich saß in der ersten Folge die ganze Zeit da und dachte, du kennst den irgendwoher. Wieso kommt der dir so bekannt vor? Und dann habe ich nach der ersten Folge nachgeguckt und dachte, ja, natürlich, es ist aus Walking Dead Henry, der eine interessante Bekanntschaft mit einem Zaun hatte in, weiß ich nicht, Staffel irgendwas. Aber genau, wenn ihr Walking Dead gesehen habt, dann erkennt ihr den bestimmt auch wieder. Ansonsten hat er auch noch in The Alienist mitgespielt oder Pixels. Und ich find's witzig, dass er so einer der wenigen weißen Charaktere ist und dass hier einfach mal so eine Verschiebung stattfindet, dass halt die weißen Protagonisten oder generell Charaktere in der Unterzahl sind. Und ich find ihn eigentlich ganz sympathisch an ihrer Seite. Was ist so dein erster Eindruck von Bruno? Fang jetzt nicht an zu singen von Encanto.
Nein, das tue ich nicht. Ich kannte die Figur natürlich auch. Ich bin immer so heute so ein bisschen vorbelastet, da ich die Comics schon kenne. Aber ich fand das eigentlich auch super umgesetzt. Einfach, dass er hat keine wirkliche Familie, wurde, glaube ich, auch als Kind von seinen Eltern weggegeben und wurde so ein bisschen auch von der Familie Khan so ein bisschen so als Ziehsohn aufgenommen. Und das merkt man einfach, dass er Teil dieser Familie ist. Unglaublich sympathisch, wenn er dem Papa von Kamala irgendwie gerade sein neuestes Technik-System zeigt, was er entwickelt hat und dem Vater versucht, die Technik irgendwie näher zu bringen. Genau, da sollte man vielleicht auch sagen, dass er extrem intelligent ist. Also er ist schon so ein Junior Tony Stark in spe, so ein zukünftiger vielleicht. Also er ist sehr, sehr technisch bewandert und kriegt wahrscheinlich auch irgendwann ein Stipendium an der Caltech-Universität und nebenbei jobbt er dann auch noch neben der Schule im Circle Q. Das gibt's auch in den Comics. Das ist wie so ein Späti, kann man sagen, wo er und Kamala halt immer abhängen. Und dann da wohnt er auch drüber, direkt über diesem Späti. Finde ich einfach sehr, sehr cool, auch diese Dynamik zwischen den beiden Freunden. Was es ja sonst oft auch so in Superhelden-Stories, wenn dann der Held oder die Heldin plötzlich Superkräfte kriegt, dann darf das niemand erfahren. Und das ist dann so ein großer Zwist dann zwischen besten Freunden, wenn die irgendwann erfahren, dass der andere Kräfte hat. Und hier ist er einfach von Anfang an, weil er so fester Teil ihres Lebens ist, mit eingebunden. Also sobald sie ihre Kräfte hat, ist er wirklich Teil auch von ihrer Entwicklung und macht mit ihr gemeinsam Trainingsmontagen durch.
Ja, und dass man da wirklich jemanden hat, mit dem man dann alles teilen kann, das ist wirklich schön. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert, ich war damals großer Heroes-Fan, falls du die Serie noch kennst. Und da gab es Claire, die Cheerleaderin, und die hatte auch einen besten Freund, mit dem sie dann erstmal alles durchprobiert hat. Also sie war unverletzbar und dann ist sie irgendwo runtergesprungen und hat sich filmen lassen. Und so ein bisschen diese Dynamik zwischen den Zweien, dass man jetzt jemanden hat, mit dem man einfach mal Sachen austesten kann, die habe ich da auch sehr schön gespürt zwischen den beiden.
Und man merkt ab und zu auch in den Szenen, dass er schon mehr Gefühle hat für sie als nur als beste Freundin.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich habe da was gespürt, aber ich weiß noch nicht, wo es tatsächlich hingehen wird damit. Also ich kann noch nicht sagen, ob das fruchten wird bei ihr oder nicht. Bin gespannt. Sag nichts, Max. Halt still.
Ich habe noch nicht die ganze Serie geguckt.
Aber du kennst ja vielleicht die Comics und weißt, was da passiert.
Ach so, ja, das stimmt. Da sage ich nicht, wer Endgame ist.
Okay, sehr gut, sehr gut. Und dann haben wir natürlich gleich in nächster Instanz nach Bruno, würde ich sagen, ihre Familie, die sehr wichtig in ihrem Leben ist und die sie einerseits manchmal ein bisschen ausbremst, aber andererseits irgendwie auch so eine Geborgenheit schafft, in die sie zurückkehren kann. Die finde ich eigentlich alle super auch insgesamt gespielt, vor allem, weil die sich auch so ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Also die Mutter, Zenobia, die ist eher so ein bisschen streng, aber mütterlich, manchmal ein bisschen schroff oder sehr, sehr bestimmt, was sie für ihre Tochter will. Der Vater ist weiß ich gar nicht, der ist schon eher ein bisschen stiller, hält sich im Hintergrund, will aber auch irgendwie helfen. Und ja, der Mutter, der Bruder Amir ist auch da mit seiner Frau und stolpert immer mal wieder in ihr Leben rein und lässt sich davon überzeugen, dass er einen Cousin hat, von dem man nichts weiß.
Er ist ja immer so ein bisschen so der Golden Boy der Familie Amir, so, also so das Vorzeigekind, der Vorzeigesohn, der alles bekommt, was er will. Und er ist auch für diese Familie recht konservativ. Also er steht immer irgendwo im Bild und betet gerade, was natürlich aber sehr, sehr sympathisch auch rübergebracht wird von dem Darsteller. Genau, und er heiratet bald. Und das zieht sich jetzt so durch die Familie. Und ich finde einfach, diese Familie wirkt einfach sehr, sehr echt. Also nach der ersten Folge wusste ich genau, wie diese Familienmitglieder ticken und wie sie zueinander stehen. Und das fühlt sich einfach sehr gelebt an, so dieses Familienleben, was uns da präsentiert wird.
Auf jeden Fall, ja, da gehe ich auch voll mit, dass man gleich, man kommt schon eigentlich schon in den ersten paar Szenen da an in diesem Haushalt und weiß sofort, was Sache ist und ja, kriegt dann noch so ein paar Schattierungen immer mehr mit, das ist sehr schön.
Und die spannendste Dynamik ist natürlich dann zwischen Kamala und ihrer Mutter Muniba, die ja schon sehr, sehr streng wirkt, also für Kamala wirkt sie eigentlich so wie die Antagonistin, so alles, was, sagt sie auch, alles, was ich liebe, das hasst sie, so, und die Mutter ist aber natürlich so sehr überfürsorglich, ängstlich auch um ihre Tochter, sie will eigentlich nur, dass ihre Tochter ihr Leben lebt, gute Noten schreibt, dass sie so eine Vorzeigetochter ist, und sie hat die größte Angst für die Mutter, ist einfach, dass ihre Tochter irgendwie mit Jungs in Kontakt kommt und sofort schwanger wird, wahrscheinlich, das ist, wenn Kamala sagt, sie möchte gerne auf die Avengers-Con, denkt die Mutter gleich schon, da laufen nur nackte Jungs rum, die sich schwängern wollen. Überall gibt's Drogen und Alkohol.
Sie geht dann auch gleich davon aus, das ist eine Party, ne? Also genau. So Convention, gar keine Vorstellung davon, was das genau ist, sondern einfach, nee, du gehst nicht auf Partys.
Aber sie hat dann halt auch immer noch trotzdem aufweichende Momente. Also am Ende erlaubt sie ihr, will sie ihr einmal natürlich doch erlauben, zu dieser Party zu gehen, unter der Voraussetzung, dass sie im Hulk-Kostüm rumläuft. Aber es gibt dann in der zweiten Folge noch eine Party, wo sie hin möchte, und da erlaubt sie ihr auch, dann später auf diese Party gehen zu dürfen. Also sie hat dann schon so aufweichende Momente.
So Kompromisse, und sie lernt dann auch, dass sie ihr nicht alles verbieten kann, ja, und kriegt dann vielleicht auch was zurück, dass auch mal die Tochter auf sie zugeht, ja.
Das ist natürlich, sie bürdet ihrer Tochter natürlich sehr, sehr viel auf, weil sie hat ihr ganzes Leben zurückgelassen. Sie ist ja mit ihrem Mann Yusuf aus Karachi in die USA gewandert, um ihrer Familie ein besseres Leben zu bieten, und will natürlich auch, dass ihre Kinder das Beste daraus machen. Aber die Kinder sehen das natürlich anders. Die haben halt andere Vorstellungen als die Eltern, was ein gutes Leben ausmacht dort.
Ja, das hat man tatsächlich häufig in so Auswanderergeschichten, dass eigentlich die Eltern alles für ihre Kinder tun wollen, sozusagen sie ordnen ihre ganzen eigenen Interessen unter, damit dann die Kinder das von ihnen wahrgenommen das Beste bekommen, was sie können, aber helfen ihnen dann natürlich gleichzeitig auch die eigenen Träume so ein bisschen über, auch wenn sie die gar nicht möchten. genau. Das wird da auf jeden Fall auch verhandelt, sehr schön.
Und da würde mich wirklich interessieren, was sie noch aus dieser Mutter machen, weil du immer auch raushörst, dass sie so eine sehr, sehr Antipathie gegenüber Tagträumern hat. Also wenn ihre Tochter soll bloß nicht ständig irgendwie so in den Wolken verschwinden und nicht träumen, weil das endet nicht gut. So, und da würde ich gerne mehr noch von wissen, was hat das bei ihr vielleicht ausgemacht? Wahrscheinlich hat das was mit der Familiengeschichte zu tun.
Ich denke auch, dass es dann noch weiter rückgebunden wird an ihre Einwanderungsgeschichte und an die Vorfahren, die vorher im Besitz eines gewissen Armreifs waren.
Den sollten wir vielleicht auch noch irgendwann mal erwähnen.
Den sollten wir vielleicht mal erwähnen, dass ein Armreif natürlich Dreh- und Angelpunkt für die Kräfte ist, die Kamala bekommt. Sie bekommt in diesen Besitz dieses Armreifs durch irgendwas, der ist auf dem Dachboden.
Nee, das ist ein Paket, was die Oma geschickt hatte. Die hat einfach den ganzen Krempel von ihrem Dachboden aufgeräumt und schickt den jetzt ihrer Familie zur Hochzeit, dass sie da Sachen haben. Und da findet Kamala halt diesen Armreif auch, den sie dann irgendwann auf der Avenger-Con so als Accessoire dann umbindet.
Genau, sie nimmt den eigentlich nur mit als Verkleidung, weil es ein Stück ihrer Kultur mit in ihre Kostüm reinnimmt. Und da passieren dann Sachen, dass sie auf einmal Kräfte entwickelt. Ich find's total witzig, dass die erste Folge so ungefähr 2/3, würde ich sagen, auch einfach nur als eine Serie zu lesen ist über ein Mädchen, was große Fandom-Gefühle für die Avengers hat. Und erst so dann kurz vor Ende der ersten Folge kippt es dann halt, dass sie wirklich auch eigene Kräfte kriegt, dass man sagt, okay, jetzt wird's eine Superhelden-Serie, davor war's eher so eine Nerd-Serie. Und zeigt dann eben auch, kann eben auch beides sein, genau. Und ja, dieser Armreif wird noch weiter interessant. Ich muss zugeben, ich weiß nach 2 Folgen immer noch nicht genau, was ihre Kräfte sind, die sie dadurch bekommt. Es ist irgendwie so, sie kann kosmische Energie lenken. Ich bin noch nicht sicher, was eigentlich der Armreif macht. Kannst du das näher definieren, Max? Du hast da mehr Einblicke als ich.
Da kommen wir, glaube ich, später noch zu, wenn wir das ein bisschen mit dem Comic vergleichen. Von daher kann man es noch nicht
dann
ganz sagen.
Stellen wir es erstmal noch zurück, oder?
Man kann sagen, sie kann Kristalle erschaffen. Das ist so ihre Fähigkeit.
Mhm. Okay. Deshalb kann sie dann irgendwelche Sachen in der Luft heraufbeschwören, auf denen sie dann langläuft oder Leute auffangen, die irgendwo runterfallen mit ihren kosmischen Kristallen.
Und zusätzlich kann sie auch noch ihre Gliedmaßen verlängern mit diesen Kristallen.
Okay, ja, mit den Kristallen. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht der Mr. Fantastic, der da so gummiartig rumgreift? Genau. Okay, reden wir später noch ein bisschen genauer drüber, auch was da die Comic-Veränderung ist, weil da anscheinend ja was gedreht wurde, ein bisschen an den Kräften. Nochmal kurz zurück zu den Charakteren. Gibt's noch welche, über die du gerne reden möchtest, Max?
Also wir sollen natürlich noch über Nakia reden.
Unbedingt.
Das ist Kamalas beste Freundin und ihr Vorbild, weil sie ist schon ein bisschen älter als Kamala. Und sie ist wirklich so ein Idol. Das ist so eine junge Frau, die fühlt sich wohl in ihrer Haut. Aber sie weiß auch, wie Kamala sich fühlt, weil Kamala steht so zwischen den Stühlen. Und Nakia hat es auch in der 2. Folge gesagt, sie ist einmal. Also sie weiß genau, wie sie es zwischen den Stühlen sich anfühlt, weil sie für ihre eigene Community zu weiß ist. Und für die Weißen in ihrem Umfeld ist sie zu ausländisch. Also sie ist immer so ein bisschen dazwischen den Kulturen. Aber bis irgendwann hat sie dann für sich entschieden, dass sie niemandem etwas beweisen muss. Und das ist einfach, da sieht man schon so ein bisschen, worauf Kamalas Entwicklung dann auch hinauslaufen kann, weil sie natürlich auch zwischen sehr, sehr vielen Stühlen steht. Sie ist ja so wirklich multi-hyphenate, also Avengers-Nerd, pakistanisch-amerikanisch Superheldin und Teenager, und wie sie dieses ganze Leben irgendwie für sich selbst sortieren muss, das ist ja so der Kern der Serie und auch der Comics. Es geht darum, dass wirklich einem Menschen so viele Labels entgegengeschleudert werden und sie sich aber nicht identifizieren lassen soll, sondern selber ihren Weg finden muss irgendwann. Weil am Anfang identifiziert sich sie, oh Gott, es ist schon Freitagnachmittag, identifiziert sie sich natürlich dadurch, was andere Superhelden schon macht, zu denen sie aufblickt. So, sie möchte am Anfang gerne wie Captain Marvel sein, weil das ist ihr großes Idol, und läuft dann rum wie Budget Captain Marvel im selbstgemachten Kostüm. Und das ist aber auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, warum Repräsentation so wichtig ist, weil sie einfach das so vorgelebt bekommt. So Superhelden sind weiß und stark und schlank und muskulös. Und sie ist halt eine Teenagerin, die vor dem Spiegel steht und sagt, mein Hintern ist zu flach und ich muss da jetzt was drum binden und ich fühle mich so unwohl in meinem Körper. Und dann hat sie jetzt auch noch Superkräfte, die sie verändern. Und da sagt sie auch sehr schön in der ersten Folge, it's not the brown girls from Jersey who saved the world. Das ist einfach, es gibt in dieser Welt niemanden wie sie. Und sie hat das nirgendwo vorgelebt bekommen, was sie überhaupt sein kann als Superheldin. Und das ist auch sehr interessant. In den Comics ist das so, da kann sie ihren Körper verändern. Das kann sie in der Serie nicht. Und das allererste, was sie intuitiv macht, als sie Superkräfte bekommt, ist, sie verwandelt sich in eine blonde Superheldin. Weil das Bild in ihrem Kopf ist, wie eine Superheldin mit Superkräften aussehen muss. Weiß, schlank. Und das ist sie halt nicht. Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, einfach so ihrer ganzer, so diese Selbstakzeptanz, dass sie für sich akzeptieren muss, ich muss nicht das und das und das sein, ich muss einfach nur ich sein. Und das ist auch das, was ihre Mutter für sie möchte, was sie ja auch sagt. Kamala, du musst nicht irgendwelchen kosmischen Träumen hinterher jagen, du musst einfach nur du sein. So.
Nur weiß sie dann halt nicht, dass ihre Tochter ja kosmisch sein will.
Ja, ja.
Genau. Und insofern ist es schön, dass wir Nakia dann schon so als Vorbild haben, was ihr sehr ähnlich ist. Und obwohl ich sagen würde, dass Kamala selbst schon ein ordentliches Selbstbewusstsein hat, also sie lässt sich da jetzt nicht unbedingt von allen an die Wand spielen und irgendwie unterbuttern, ist dann Nakia noch ein Stück weiter als sie, vielleicht auch schon in ihrer eigenen Geschichte. Und ich habe diese Szene geliebt, wo sie auf diesem Fest vor der Moschee sind und sie dann irgendwie, ich glaube, sie bewirbt sich für irgendein Amt und muss Leute überzeugen, dass sie sich aufstellen lässt oder so. Und
dann das geht sie ist zu im Vorstand der Moschee gibt's im Vorstand einen Sitz, der frei wird. Also da gibt's ja, jetzt eine Stelle frei, genau.
Und dann geht sie, ich glaube, zu Kamalas Vater und will ihn überzeugen. Und der meint dann, er hat schon irgendwie jemand anderen seine Stimme quasi geben
sein
wollen.
Sein Cousin oder so.
Ja, ja, genau. Und wie sie ihn dann so umstimmt und fast auch so ein bisschen bullied dazu, dass er doch sie wählen muss und unterstützen und ihr irgendwie eine Perspektive geben als junge muslimische Frau. Das ist echt eine super Szene. Also das habe ich sehr gefeiert.
Da hat sie so eine ganz eigene Story auch noch, die sich so ein bisschen, wo ich hoffe, dass die Serie das so weiterspinnt einfach, dass sie in dieser muslimischen Community, die nun mal sehr von Männern bestimmt wird, weil die Frauen halt auch in der Moschee ihren eigenen Bereich haben, der nicht so geil ist wie der Bereich, wo die Männer beten. So,
da was in der Schimmel an den Wänden. Wird.
Ja, 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 Schimmel an den Wänden. Der Sound ist kacke und das ist einfach sehr, auch sehr, sehr witzig halt gemacht. Und da finde ich das schon sehr interessant, was da die Serie vielleicht so für sie noch bereithält, dass sie sich so ein bisschen als Sprachrohr dieser Community vielleicht entwickelt.
Ja, finde ich gut.
Und dann haben wir noch einen, den wir noch nicht erwähnt haben.
Wollen wir den schon erwähnen?
Können wir. Kamran.
Kamran. Das ist, ganz grob gesagt, der kommt erst in Folge 2 richtig vor, deshalb aber keine Angst. Es ist so ein bisschen der Crush von ihr, also in den sie sich verliebt. Ein Mitschüler ist ja in ihrer Schule. Ich überlege gerade, auf jeden Fall ist er so etwa in ihrem Alter, ein bisschen älter.
Er ist ein Senior, sagen sie, genau.
Okay, okay. Und ja, an den hängt sie sich so ein bisschen ran, sehr zum Missfallen von Bruno natürlich, der da einen Konkurrenten sieht in seinen heimlichen Gefühlen wahrscheinlich. Wie wird er so definiert für dich, Max? Was macht er für dich aus? Was repräsentiert er?
Ein Sunny Boy ist er auf jeden Fall. also er ist schon wirklich so ein Sunny Boy, der da mit seiner coolen Karre, seinem Porsche vor der Schule vorfährt. Aber Kamala, die verknallt sich sofort in ihn. Also sie sieht ihn und sie sieht sofort die Sterne drum um sie rumfliegen. Aber interessant für sie als Charakter ist, dass sie sich bei ihm sehr wohlfühlen kann. Sie muss sich bei Kamran nicht verstellen, weil er so den gleichen Background wie sie hat. Er ist auch pakistanischer Herkunft und kann mit ihm einfach frei über ihre liebsten Bollywood-Filme und über Shah Rukh Khan sprechen, was andere in ihrem Umfeld, ihre amerikanischen Freunde vielleicht einfach nicht kennen und nicht verstehen so wirklich einfach diesen Bezug zu der eigenen Herkunft und zu der Kultur mit Bollywood-Filmen zum Beispiel halt in diesem Fall. Und das ist einfach eine sehr, sehr süße Dynamik zwischen den beiden.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was noch passiert. Der wurde ja nur gerade erst eingeführt in Folge 2 und mehr wissen wir auch noch nicht, was mit ihm passiert. Außer, dass sie sich noch nicht irgendwie so ihrer Familie gegenüber sagen will, übrigens, ich habe da einen süßen pakistanisch-stämmigen Jungen kennengelernt, sondern als sie da im Café sitzen an ihrem Tischlein und da kommt auf einmal ihr Bruder unerwartet vorbei, verkauft sie ihm dann, das ist doch hier unser Cousin, weiß ich nicht, wie vielten Grades von der und der Seite, kennst du den nicht? Und der eine sagt, ah ja, okay, hab ich vergessen, dann sind wir wohl verwandt.
Was ja auch ganz witzig war, weil er sagt, nee, aber sein Vater müsste ja aus Pakistan kommen und dann muss Kamran plötzlich, verstellt er seinen Akzent, er hat eigentlich einen Brit britischen Akzent und plötzlich spricht er dann mit ihrem Bruder im pakistanischen Dialekt. Das ist auch sehr interessant gewesen, sehr witzig.
Ja, ja. Das auf jeden Fall hat auch noch viel Potenzial. Ich hoffe, da spielen sie doch auch noch ein bisschen mit. Genau.
Und du hattest ihn vorhin schon erwähnt. Ich möchte einfach nur noch mal einen Shoutout an mein Crush aus dieser Serie kurz sagen. Gabe Wilson, Mr. Wilson. Ich möchte ihn einfach noch mal erwähnen. Das ist Kamala. Ist das so ein Vertrauenslehrer? Kann man das so benennen?
Das ist immer so schwierig einzuordnen. Es ist irgendwie kein richtiger Lehrer. Es ist, glaube ich, so ein Mensch, den man gehen kann, wenn man Probleme hat. So eine Art Schultherapeut, aber wahrscheinlich nicht so ganz mit medizinischer
Guidance
Ausbildung.
Counselor, ja, genau, Guidance. Und der ist einfach so unglaublich sympathisch. Der wird gespielt von Jordan Firstman. Habe ich schon bei Instagram gestalkt. Und durch ihn ist das MCU eigentlich so in einer Szene jetzt schon queerer als alle anderen MCU-Serien zusammen davor. Also der Schauspieler ist auch offen schwul und zelebriert halt es auch sehr in seiner Rolle. Also es gibt keine Figur im MCU, die so fierce ist, glaube ich, wie Gabe Wilson. So, der dann auch irgendwie im Gespräch mit seinen Schülern der Teufel trägt Prada irgendwie mit einfließen lässt oder Mulan. Und er hat einen sehr, sehr süßen Katzenfable. Ich habe mir die Szene zweimal angeguckt, er hat einen Katzenposter an der Wand, er hat einen Katzendesktop, eine Katzentasse. Das ist einfach sehr, sehr sympathisch.
Ich glaube, dieses Katzenposter an der Wand, wo drunter steht, hang in there, das ist auch so eine Standardausstattung in jedem Guidance-Counselor-Büro.
Ja, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, was da bei den Amis los ist, aber vielleicht so ein Running Gag. Ja, schön. Ich hoffe nur, dass er nicht in anderen Ländern noch irgendwie wegrationalisiert und irgendwie gestrichen wird, was ja häufiger mal bei den Kinofilmen vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob sie das bei Serien auch machen.
Wir werden gibt's einfach kein Disney Plus in den Ländern. So.
Wahrscheinlich, genau. Ja, dann, ich glaube, mehr Leute müssen wir erstmal nicht unbedingt erwähnen. Es gibt zwar noch so Sachen wie Zoe, die so als Social-Media-Berühmtheit so ein bisschen das Gegenbild zu Kamala ist und als Influencerin dieser Generation quasi viele Anhänger hat und dann eben genau von ihr gerettet wird bei der Convention und dadurch dann berühmt wird, wo dann irgendwie sozusagen die Berühmtheit oder das Lob abkriegt für das, was sie getan hat. Aber das finde ich auch noch interessant. Mal gucken, was sie damit noch ausloten, weil sie natürlich dann dieses typische Bild der weißen Abziehfrau ist, der alle folgen und wo alle sich dahinter stellen können.
Aber das ist vielleicht das Label, was wir glauben, was uns vorgegaukelt wird.
Das ist natürlich möglich. Und vielleicht spricht Max auch mit Comic-Gewissen. Ich weiß es nicht. Sind Zoe, Nakia, Kamran und so auch alle in den Comics mit drinne?
Ja, die sind alle mit drin. Und das wächst dann wirklich zu so einem großen Freundschaftskreis so im Laufe zusammen. Halt auch Zoe, die weicht halt immer mehr auf. Ist auch eine der seltenen queeren Figuren in Marvel, die es dann gibt. Da habe ich nur große Hoffnung, dass es auch die Richtung einschlägt in der Serie. Aber die freunden sich halt schon alle an. Das ist so ein großer Freundeskreis.
Ich freue mich drauf, auf jeden Fall da auch so ein bisschen Highschool-Freundschaften und sowas auch noch mehr zu bekommen. Nun haben wir schon ein bisschen ab und zu mal auch die Brücke zu den Comics geschlagen, aber dich würde ich jetzt gerne mal ganz konkret fragen, Max, was sind eigentlich jetzt die Änderungen, wenn man sich jetzt so die ersten Folgen anguckt, die sofort ins Auge fallen, wenn du sagst, da haben sie Eingriffe am Comic vorgenommen?
Also erstmal, was ich dazu sagen muss, ich finde es super, dass die Serie ihren Comic-Ursprung zelebriert. Das sieht man vor allem im Abspann. Der Abspann besteht daraus, die Abspannsequenz, dass du so Häuserfassaden siehst in New Jersey, wo immer so Comic-Charaktere. Und das sind dann immer die Figuren aus der Serie, aber wie sie im Comic aussehen. Siehst du dann in Graffiti auf diesen Häuserwänden. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Da siehst du auch so das klassische Design von Miss Marvel aus den Comics. Da ist sie schon sehr verbandelt mit ihrer eigenen Herkunft, die Serie. Aber natürlich, es gab halt auch vorweg so einen kleinen Shitstorm, weil schon sehr elementare Sachen auch an der Figur geändert wurden für die Live-Action-Version. Da ist halt zum einen ihre Kräfte. Das ist halt in den Comics, ist sie halt ein Polymorph. Also sie ist im Prinzip wie Mr. Fantastic, so eine Mischung aus Mr. Fantastic und Ant-Man. Also sie kann ihre Gliedmaßen, ihren Körper verformen, wie sie will. Und ist unglaublich stark. Und dann gibt's halt so ihren Catchphrase in den Comics, ist dann immer, sagt sie, M-Biggen. Und dann wird ihre Faust ganz groß. Was sie hier natürlich auch machen kann.
M-Biggen?
M-Biggen, genau. Vergrößere dich.
Okay. Interessanter Ausruf, habe ich noch nicht gehört.
Und natürlich einfach so, die Origin-Story ist schon anders. Also in den Comics ist es so, da ist die schon, also die Origin ist sehr, sehr speziell zu dem, was damals auch in den Comics passiert ist. Da gab es so eine große Storyline, wo es um die Erschaffung der Inhumans ging. Das ist, sie gab es ja auch schon mal im MCU oder auch in
zum Beispiel. Das ist die Serie, die ihr vergessen wollt, wenn ihr das MCU kennt.
Aber nicht Agents of S.H.I.E.L.D., da gab es die nämlich auch.
Da wurden die auch schon eingeführt, hast du recht.
Genau, die Inhumans sind quasi Nachkommen von Menschen, an denen vor tausenden von Jahren von den Kree herumexperimentiert wurden. Und dieses Gen von diesen genetisch veränderten Menschen trägt sich immer weiter, ist aber nicht aktiv, solange die Menschen nicht die Terrigenese durchlaufen. Da gibt's so Kristalle, die diese Metamorphose im Prinzip zu einem Metawesen erst hervorrufen. Und das passiert im Comic auch am Anfang. Kamala möchte auf eine Party und muss sich dann heimlich rausschleichen aus ihrem Zimmer, was sie ja hier dann auch mit der AvengerCon macht. Und wird dann aber von so einem terrigenen Nebel erfasst. Da gab's dann so eine große terrigene Bombe, hieß das, die dann diesen Nebel überall auf der Welt verstreut hat und Menschen, die dieses Gen in sich tragen, in Supermenschen, in Humans verwandelt hat. Mhm, und da war auch Kamala Khan dann mit dabei. Und aber so wirklich das Thema in Humans ist natürlich hier schon anders. Hier wird sie nicht durch irgendeinen Nebel oder irgendeinen Kristall verändert, sondern hat diesen Armreif. Und ich kann das aber schon sehr nachvollziehen, warum sie ihre Kräfte verändert haben, weil es einfach nicht sehr cinematisch aussieht, wenn jemand wie so ein Gummi-CGI-Männchen sich verformt. Da ist es hier ein bisschen cooler gemacht und ich glaube schon, dass sie das stärker auch irgendwie anpassen wollten, weil sie ja auch demnächst dann an der Seite von Captain Marvel im MCU auftritt, so was kosmische Kräfte vielleicht angeht. Aber da kommen wir später im Spoiler-Teil in unseren Theorien vielleicht noch zu. Also ich glaube schon, dass die Inhumans noch eine Rolle spielen könnten. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so ihre Origin. Und hier ist es halt dieser Armreif. Und dadurch ist aber auch ihre der Ursprung ihrer Kräfte viel stärker mit ihrer eigenen Familiengeschichte verbunden, weil das halt ein Teil ihrer Kultur ist und auch natürlich ein Erbstück von ihrer Urgroßmutter und das natürlich ein großes Fass aufmacht. Was ist diese Familiengeschichte? Warum gibt's da plötzlich so Kräfte, die dort vererbt vielleicht werden? Oder hat dieser Armreif etwas in ihr erweckt oder hat sie wirklich nur durch diesen Armreif diese Kräfte und hat sie nicht mehr, wenn sie den abnehmen muss?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn jemand anderes jetzt sich den Armreif überstreifen würde, zum Beispiel Bruno, hätte er dann auch Kräfte? Das war dann auch gleich mein erster Gedanke, aber das haben sie noch nicht verraten.
Haben sie noch nie ausprobiert. aber so in den Comics war natürlich schon, und das finde ich, macht die Serie auch sehr gut, ihre Kräfte sind schon eine Metapher für die Pubertät. Mhm. Du hast dann diese plötzliche körperliche Veränderung, man fühlt sich irgendwie awkward und halt im Comic ist es so, ihre Gliedmaßen, sie sind so schlaff und verändern sich plötzlich, werden größer, kleiner und sie kann das nicht kontrollieren am Anfang. Und hier macht die Serie das aber, bindet das auch mit ein, hast du so plötzlich im Unterricht, beginnt plötzlich ihre Nase zu leuchten, so unkontrolliert und musste das plötzlich verstecken und muss schnell in die Schultoilette rennen, weil sie das nicht kontrollieren kann, wie diese Kristalle, die sich an ihrem Körper formen, entstehen und dass ihre Hand plötzlich glitzert oder als sie mit Bruno das ausprobiert, plötzlich wird ihre Hand riesig und knallt auf den Boden, weil sie zu schwach ist und hat dann diese riesen Hand da am Boden liegen. Das ist schon so eine sehr schöne Metapher einfach für diesen Prozess der Pubertät, den sie da durchläuft.
Auf jeden Fall, ja. Okay, aber es sind also vor allem die Kräfte, die und der Ursprung der Kräfte, was sie verändert haben. Oder würdest du sagen, du kannst auch in Figuren erkennen, dass sie da irgendwelche Charakterzüge oder irgendwas angepasst haben, was vorher nicht da war?
Also die Figuren sind, finde ich eigentlich, die haben schon alle sehr so den Kern und die Essenz von dem getroffen, was sie auch in den Comics sind. Und ich fand es auch sehr schön, dass sie wirklich dieses große Ensemble drumherum mit in die Live-Action-Version gebracht haben. Weil das ist so, was Kamala definiert. Das sind nicht die großen Superhelden-Bösewicht-Kämpfe, sondern das sind einfach so diese familiären Konflikte und die Zeit mit ihren Freunden, die halt auch alle jetzt hier teil sind und umgesetzt wurden, also ihre ganze Familie. Das fand ich schon sehr schön, aber so eine große Storyline aus den Comics, die jetzt umgesetzt wird, sieht man da jetzt nicht, aber das sieht man ja eigentlich fast nie wirklich im MCU. Ja. Und sie hat jetzt auch nicht so viele ikonische Bösewichte in den Comics. Da gibt's halt so den ersten großen, so ihr Nemesis, der Inventor heißt er, das ist irgendwie ein Klon von Thomas Edison, glaube ich. Das ist schon länger her.
Okay.
Aber Das wird, glaube ich, gar nicht in dieser Serie vorkommen. Aber Kamran gibt es auch in den Comics. Und da passiert noch viel mit Kamran, was wir vielleicht später nachher mal bei unseren Theorien mit einbauen können.
Da wird am Ende der zweiten Folge ja schon ein bisschen was angedeutet. Genau, aber da reden wir später drüber. Bevor wir uns also ins Spoiler-Territorium stürzen, würde ich gerne vielleicht noch über Sachen, die Miss Marvel ähneln, reden. Denn ihr da draußen, oder wir ja eigentlich dann auch, können ja nur pro Woche immer eine Folge gucken und dann heißt es warten. Und wenn man irgendwie was Ähnliches sucht, was vielleicht den gleichen Tonfall oder so hat, dann ist es vielleicht ganz spannend, noch ein paar Tipps zu haben. Und da haben wir euch ein bisschen was zusammengesucht. Und womit fangen wir denn am besten an, Max? Ich werfe mal die Mitchells gegen die Maschinen in die Runde. Das ist ein Netflix-Film, der natürlich animiert ist, aber ich finde auch so diese visuelle Verspieltheit, fast schon Überlastung der eigenen Augen so ein bisschen mitbringt, die auch Miss Marvel teilweise hat. Die gleiche auch so eine Familiendynamik von man ist genervt und liebt seine Familie trotzdem.
Und diese immer so in so einem Tagtraum lebende Tochter, da ja. Ist es ja so, dass sie so eine Filmemacherin ist und immer sich alles so cool ausmalt, wie es im Film sein könnte. Und hier hast du halt das Avengers-Fangirl, aber da hast du, finde ich, auch sehr viele Ähnlichkeiten zu der Figur und einfach diese ganzen visuellen Verspieltheiten, die sich da so einbringen.
Stimmt, und auch so, dass die Familie häufig nicht versteht, was sie für Ideen hat in ihrem Kopf, wie sie ihre Filme umsetzen will, mit riesigen dem riesigen Hund, der dann immer als Hauptfigur auftritt, in ihren sehr schon manchmal sehr abstrakten Erzählungen. Oder dass der Vater auch über diese Generation YouTube dann überhaupt nicht verstehen kann, was sie da so macht. Genau. Das ist auf jeden Fall, da gibt's ein paar Parallelen. Wenn ihr den Film nicht kennt, guckt euch gerne an bei Netflix Die Mitchells gegen die Maschinen. Wenn wir ein bisschen weiter zurück in der Zeit gehen wollen, haben wir doch gebrainstormt Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Das ist natürlich ein Klassiker jetzt fast schon, wenn es um so Sachen wie Bild im Text im Bildelementen geht oder einfach auch so verspielten Ansätzen von Superhelden in der echten Welt, wenn da so Sachen kollidieren. Der gibt's leider aktuell in keiner Streaming-Flat, habe ich nachgeguckt, aber entweder müsst ihr euch leihen und kaufen oder geht in eure Bibliothek, liebe Kinder. genau, also der existiert ja auch schon ein bisschen länger. Natürlich, wir haben es vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, die ganze Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland ist natürlich auch sehr ähnlich. Einerseits, weil er ein junger Marvel-Held ist und da im MCU-Gefüge sich als junger Mensch gegen Ältere irgendwie durchsetzen muss und auch so ein bisschen teilweise seinen Fandom unter Kontrolle kriegen. Weil am Anfang ist er natürlich auch, als er eingeführt wird in Civil War, sehr, wer da alles rumläuft und hallo, ich wink mal dem und ganz begeistert. Und das ist auch so eine ähnliche Energie, die Kamala Khan da mitbringt, denke ich.
Obwohl mich tatsächlich so die ersten zwei Folgen öfter an Tobey Maguire's Peter Parker erinnert haben, als
okay,
an den
inwiefern?
Tom Holland. Also einfach auch den ersten Sam Raimi Spider-Man-Film, da gab es schon einige wirklich so Parallelen teilweise. Also in der zweiten Folge hast du natürlich diese große Trainingsmontage, wo sie auf dem Häuserdach ihre Kräfte austestet. Das hast du ja auch mit Peter Parker alleine. Oder du hast diese Szene, ich weiß nicht, doch, ist es die erste Folge oder die zweite, glaube ich, wo ihr Vater ins Zimmer plötzlich reinstürmen will und sie aus Versehen gerade so die Zimmertür zuknallt mit so einem Kristall, den sie noch nicht kontrollieren konnte. Und das erinnerte mich auch sehr an Peter Parker, der dann so mit seinen so ein Spinnennetz schnell die Tür zugemacht hat, damit Tante May nicht reinkommt.
Ja, okay.
Das waren schon so kleine Parallelen, was natürlich auch total passt, wenn sie immer mit Peter Parker verglichen wird, auch in den Comics.
Klar, er ist ja auch einfach im Comic-Universum eine jüngere Figur als die meisten anderen, der ja noch zur Schule geht am Anfang. Und insofern ist dann natürlich die Parallele auch da. Ich dachte nur an die neue Trilogie wahrscheinlich auch deswegen viel, weil da einfach dieses Highschool-Setting noch länger zu sehen ist und weil auch natürlich in einem Abspann und so diese Zeichnungen häufig dann sich so überschlagen und so ein bisschen auch so eine Verdeutlichung sind von der Spider-Man-Welt. Also ich glaube zumindest jetzt im letzten, im No Way Home, da gibt's auch so ein Notebook, so ein Notizbuch abspannen, wo dann gekritzelt wird quasi. Und das ist natürlich dann auch wieder Kamala sehr ähnlich, die da ihr Zeichentalent nutzt, um ihre Fantasiewelt auszuagieren.
Sie hätten auf jeden Fall eine Kamala Khan an Peter Parkers Schule brauchen sollen, weil da, was die für eigene Videos produzieren an der Schule, die sehen ja so schrecklich selbstgemacht aus. Und dagegen hast du hier Kamala, die ihre hochproduzierten, geilen Fanfiction-Videos auf YouTube hochstellt mit ihren ausgeschnittenen Figuren, die richtig cool aussehen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber vielleicht können wir auch kurz mal generell noch mal den Vergleich Peter Parker auf darüber sprechen, weil das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt einfach in dieser Figur, weil natürlich auch aus den Comics hatte ich ja schon gesagt, dass sie mich sehr an Peter Parker erinnert und das ist einfach schon so ein Peter Parker für eine neue Generation, kann man sagen. Mhm. Und die ähneln sich schon sehr, was in der Serie ist es noch nicht so ganz deutlich, aber in den Comics halt sehr, da geht's bei Kamala Khan auch um dieses Zeitmanagement und Prioritäten setzen, dass sie so zwischen Superheldin sein, familiären Pflichten sich irgendwie um die Hochzeit ihres Bruders und Einkäufe kümmern und dann hast du noch ihren Freundeskreis, der sich mit ihr treffen will und dann muss sie auch noch Hausaufgaben machen und das sind so viele Sachen, die sie managen muss. Wo bleibt die Zeit? Will sie ihre Prioritäten setzen und die Welt retten mit den Avengers oder will sie sich doch lieber um ihren Freundeskreis kümmern? Das ist etwas, was man auch bei Peter Parker sehr stark hat oder auch in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen, vor allem in Spider-Man 2, wo es auch darum geht, dass er so wirklich hin und her gerissen ist zwischen Zusammensein mit MJ und seinem Pizza-Job und dann noch ein Job und dann muss er auch noch als Spider-Man rumfliegen und wie er das Ganze handelt und dort wirklich zerrissen wird. Das ist auch so ein, finde ich auch, was man sehr in ihrer Figur sieht. Und aber der Unterschied ist, wo wir eben bei Tom Hollands Peter Parker waren, der ja im MCU immer eine Mentorenfigur hatte. Mhm. Also der hatte Iron Man, dann hatte er Dr. Mysterio Strange. Teilweise ja, und dann ja. Doctor Strange. Und sie ist ja eigentlich schon recht alleine. Also sie hat ja bisher noch keine Bezugsperson außer Bruno, mit der sie über ihre Kräfte gesprochen hat. Und aber generell einfach übers Heldsein. Das sieht man sehr, sehr schön im Trailer, dass sie da auch so ihren Peter Parker mit großer Kraft, voll großer Verantwortung Moment hat, wo sie mit ihrem Sheik, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Abdullah, mit ihrem Iman spricht sie da, genau, der ihr sagt, good is not a thing you are, it is a thing you do. Also gut ist nicht, was du bist, sondern was du tust. So. Und das ist so ihr Spider-Man-Moment, glaube ich, ist das in der Serie.
Wahrscheinlich schon, ja. Stimmt, wo sie dann doch nebenbei so kleinen Jungen retten muss, während sie doch eigentlich nur feiern will da oder mal ihre Kräfte austesten. Ja, stimmt. Das finde ich auch interessant, wo das noch hinführt, weil natürlich Bruno ist jetzt mit ihr auf einer Augenhöhe, beziehungsweise weiß ja genauso wenig über ihre Kräfte wie sie selber. Ob sie dann noch eine Person bekommt, beziehungsweise auch am Ende der ersten Folge wird ja schon angedeutet, dass da zwei Leute rumlaufen, die anscheinend auf der Suche nach ihr sind und vielleicht auch schon etwas mehr wissen.
Wo wir wieder beim Spider-Man verweisen sind, weil da eine Figur aus Spider-Man No Way Home auftaucht am Ende der ersten Folge.
Okay, aber bevor wir in diesen vielleicht ein bisschen spoilerigen Teil gehen, noch als letztes eine Serienempfehlung, die mir sofort eingefallen ist. Also das ist
die haben wir vergessen.
Die dürfen wir natürlich nicht vergessen zu nennen. Du hast sie, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt. Never Have I Ever oder Noch Nie in Meinem Leben, wie sie im Deutschen heißt. Großartige Jugend-Teenie-Serie auf Netflix. Staffel 3 kommt, glaube ich, sogar noch dieses Jahr. Auch über ein Mädchen, was in einer ganz ähnlichen Lebenswelt wie Kamala ist.
Genau, da ist es aber indisch-amerikanisch.
Genau. Und das ist jetzt, da schließt sich der Kreis dann wieder von Mindy Kaling erschaffen. Und da merkt man einfach so diesen spritzigen Tonfall, selbstbewusstes Mädel, was weiß, was sie will, aber eben dann doch nicht weiß, wenn sie so genau drüber nachdenkt. Und das ist einfach ganz, ganz herrlich anzusehen. Wenn ihr das noch nicht kennt und wenn ihr Miss Marvel mögt, dann ist dieser Schritt eigentlich, den müsst ihr vollziehen. Das ist die ideale Ersatzserie Noch Nie in Meinem Leben.
Das ist eigentlich das Gleiche, nur ohne Superkräfte. Also du hast dieses leicht nerdige Mädchen, das irgendwo dazu sich nicht nirgendwo so richtig dazugehörig fühlt. Sie ist nicht wirklich so Teil ihrer eigenen Kulturgemeinschaft. Da ist sie nicht wirklich Teil, aber auch von ihren amerikanischen Freunden, da ist sie nicht wirklich angekommen und sie will mehr beliebt sein. Es ist unglaublich charmant. Du hast die gleiche Mutter-Tochter-Dynamik, nur noch ein bisschen krasser, finde ich, bei Never Have I Ever.
Sie steht auch so ein bisschen zwischen zwei Love Interests, die möglich wären. Ja.
Da ist das ja auch in Noch Nie in Meinem Leben sehr interessant, wo sie dann so wirklich so ihren kulturellen Background so erforscht. Da hast du diese Aunties, die immer, die Tantchen, da rumlaufen und die extrem tratschen. Die hast du hier auch in Miss Marvel. Das ist anscheinend wirklich so ein Klischee in dieser Kultur. Hier nennen sie die Illuminantis.
Aunties in den Illuminaten hinten drin stecken, ja.
Genau, die immer rumlaufen und Gerüchte verbreiten und sich über irgendwelche Frauen auslassen, die noch unverheiratet sind. Und vielleicht wird von einer Frau gesprochen, die unverheiratet ist und jetzt durch Europa reist. Und die wird da niedergemacht, als ob sie da rumhurt durch ganz Europa.
ja. Stimmt, also das ist kulturell durchaus ähnlich. Schaut euch das unbedingt an, wenn ihr es noch nicht kennt und wenn ihr Miss Marvel mögt. Und ich würde sagen, wir tauchen jetzt ein bisschen ins Spoiler-Territorium. Also wir sprechen hier eine Spoiler-Warnung für Folge 2, sage ich mal aus, weil mehr wissen wir einfach auch nicht. Vielleicht für Max auch noch ein bisschen mit Comic-Wissen.
Ich sag nachher noch harte Spoiler, wenn es dann noch um weitere Theorien geht.
Aber wenn ihr jetzt gar nichts mehr wissen wollt, dann schaltet vielleicht später wieder ein, wenn ihr Folge 2 oder so gesehen habt. Jetzt geht's bei uns nämlich vor allem darum, was kommt denn da noch? Was erwartet uns eigentlich noch in Miss Marvel? Haben wir offene Fragen? Also mich würde jetzt spontan interessieren. Ich habe ja nicht das Comicwissen von dir. Was ist romantisches Endgame? Ich will es eigentlich nicht verraten wissen, aber ich denke, das ist auch eine Frage, die noch geklärt werden wird in der Serie.
Das zieht sich in den Comics einfach sehr, sehr lange durch, dass du auch, da dauert es auch wesentlich länger, bis du merkst, dass er Gefühle für sie hat, sie sich aber in einen anderen verliebt, in Kamran, und dann, wenn sie irgendwann mit Kamran nicht mehr zusammen ist, ist aber er mit einer anderen Person zusammen, und das ist immer so ein Hin und Her, und sie finden nie wirklich zusammen. Oh. Will they, won't they,
ja. Ja, okay. Da, ja, ist auch so ein klassisches Teenie-Motiv, sag ich mal. Dann interessiert mich noch so ein bisschen auch diese Herkunft von diesem Bengel, also von diesem steifen Armreif, der so ganz typisch ist für die Indien-Pakistan-Kultur da. Ob wir da noch mehr von erfahren, ob vielleicht eine ihrer Verwandten, mit denen die Mutter nicht mehr spricht, ähnliche Kräfte hatte wie sie.
Die Schande über die Familie gebracht hat, wie sie
ja,
sagt.
Ja, genau. Ja. Und der, von der nicht gesprochen wird, da wird ja schon so ein bisschen was angedeutet. Ich denke, da tauchen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit ein. Und ich bin gespannt, ob das dann wirklich auch mit Rückblenden passiert oder ob diese Person wieder auftaucht. Mal schauen. Weißt du das
schon mehr? Es geht auf jeden Fall auch örtlich. Oh Gott, nee, das ist das falsche Wort. Also sie taucht schon tiefer in ihre Familiengeschichte ein. Es ist ein großer Teil der Serie in Thailand gedreht worden. Also es spielt dann in Pakistan, aber es wurde in Thailand gedreht. Also sie wird wahrscheinlich noch nach Karachi reisen. Was sie auch in den Comics tut, sie das auch. Das sieht man auch in dem Trailer, sieht man das auch ganz kurz, wie sie in Karachi auf einen anderen Superhelden trifft, der Red Dagger heißt, der dann so ein rotes Bandana aufhat und kleine Daggers, Dolche wirft. Der hat keine Superkräfte, der wirft nur mit Dolchen. Aber so einen anderen Vigilanten trifft sie dort.
Kann es sein, dass ich da irgendwo gelesen habe, dass der auch schon besetzt wurde?
Genau, der wird gespielt von Aramis Knight.
Ja. Okay, den haben wir aber noch nicht getroffen, alles klar. Und dann interessiert mich natürlich als letzte Frage auch noch, was jetzt eigentlich mit diesen Agenten ist. Also sie tauchen in Folge 1 am Ende auf und sie tauchen in Folge 2 am Ende auf. Es ist so ein bisschen so dieser Nick Fury-Nachsatz immer noch, da kommt noch was, wo wir was Größeres anbinden könnten. Aber wir sagen euch noch nicht was. Also sie suchen anscheinend die Besitzerin des Armreifs oder Kamala, weiß ich jetzt gar nicht genau.
Also vielleicht kurz für den Kontext. Das ist das DODC, das gab's schon öfter im MCU. Das ist Damage Control heißen die. Und das wurde ursprünglich mal gegründet, war das ein Joint Venture von Stark Industry und der Regierung und wurde dann verstärkt. Das erste Mal so richtig kam die vor in Spider-Man Homecoming, dort noch mit dem Vulture, dass das ursprünglich wurde das gegründet, um diese ganzen Chitauri-Technik, die da noch in New York rumflog, einzusammeln.
Ja, dass die Leute da nichts Böses mit anstellen, wie zum Beispiel Vulture es getan hat, ja.
Genau, und mittlerweile sind die eigentlich dafür zuständig, Menschen mit Superkräften zu überwachen und zu kontrollieren. Da gab es ja diesen Agent Cleary, der jetzt hier auch vorkommt in Spider-Man No Way Home, der Peter Parker festnehmen lässt und befragt.
Das ist also auch die erste Figur, die wir dann in der Serie sehen, die jetzt wirklich den Marvel-Bezug insofern herstellt, dass wir jetzt jemanden, von dem wir vorher schon mal gesehen haben, da drin haben.
Genau, und hier erfahren sie halt nur, dass, also sie wissen halt, dadurch, dass das Video viral gegangen ist, dass dort bei dieser AvengerCon eine Person Superkräfte hat und finden dann aber heraus, dass diese Person südasiatisch ist. Und jetzt wollen sie die komplette Community dort auf den Kopf stellen. Also alle Moschees und alles wollen sie auf den Kopf stellen. Und da kündigt sich für mich schon so ein bisschen an, dass das so die Bedrohung von außen ist für diese Gemeinschaft. Mhm. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt für Miss Marvel, sondern vielleicht auch für Nakia spannend ist, dass sie so ein bisschen dort so eine Rebellion anzettelt gegen die Regierung, die jetzt da quasi Racial Profiling ihre ganze Community auf den Kopf stellt, weil ja eine südasiatische Person Superkräfte haben muss. Ja. Und die dort jetzt gesucht wird und da diese Community zusammenwächst.
Ja. Ich muss zugeben, die zwei waren mir am Ende noch so ein bisschen als Fremdelement so aufgepfropft auf die ersten Folgen. Also einerseits finde ich es irgendwie gut, dass die Serie sich Zeit lässt und jetzt nicht sofort den MCU-Bezug zu außen herstellen wird, über dieses Fandom natürlich hinaus, weil ich es einfach auch genieße, dass wir erstmal in ihre Welt reinkommen und dass dieses Bangle erstmal für sie uninteressant ist, wenn sie ihren Crush trifft und das dann erstmal zur Seite legt und sagt, nee, ich will jetzt erstmal hier Kameran hinterher. Aber ja, ich glaube, das wird halt noch stärker werden und insofern ist es eigentlich schön, dass es zurückgenommen wird. Könnte für mich noch ein bisschen organischer passieren jetzt, aber ich denke, das wird dann automatisch passieren, wenn die dann in ihre Community auch reinkommen. Also jetzt ist ja eher noch so ein bisschen so ein Nachsatz, der da mitgeliefert wird quasi.
Ich habe auch noch zwei große Fragen. Zum einen, wenn wir uns den Titel dieser Serie angucken, Miss Marvel, wann und wie wird sie überhaupt zu Miss Marvel? Das wissen wir noch gar nicht. Sie hat ja noch gar keinen Namen. In den Comics ist es natürlich sehr stark mit Carol Danvers verbunden. In den Comics ist es zum Beispiel so gewesen, dass Carol Danvers hieß früher Miss Marvel, bevor sie sich zu Captain Marvel benannt hat. Und weil dieser Name frei war, hat den Kamala am Anfang als Vigilantin sich gegeben. Aber hier im MCU gibt es ja gar keine Miss Marvel. Da gab es ja nur Captain Marvel. Und sie hat auch noch, also bisher ist ihr offizieller Name in der Serie Nightlight als Superheldin.
Ja, ja.
Da ist also die Frage, wann wird sie denn zu Miss Marvel und wann bekommt sie ihr cooles Kostüm, was wir schon auf den Postern sehen, weil aktuell läuft sie ja noch in ihrem Cosplay rum.
Sie wird sich wahrscheinlich nicht selber nähen, insofern, ja, mal gucken. Und also diese komischerweise, das habe ich mich gar nicht gefragt, warum sie Miss Marvel genannt wird, weil halt dieser Start für sie da ist, dass sie als Cosplay als Captain Marvel zu dieser Convention geht und deswegen war es halt eine kleinere Variante von Captain Marvel ist dann halt Miss Marvel. Vielleicht sagt irgendjemand später, oh, die war doch da zum ersten Mal auf dieser Con zu sehen und dann kriegt sie noch einen neuen Spitznamen verpasst. Mal gucken, weiß ich nicht.
Oder heißt sie Miss Marvel, weil sie Marvel Fan ist?
Genau. Aber in der Verlängerung dieser Frage ist für mich eigentlich noch interessant dieses Meet Your Heroes Prinzip. Wird sie am Ende der Staffel vielleicht Captain Marvel wirklich treffen? Also wird da schon diese Brücke geschlagen zum großen angekündigten Blockbuster für, jetzt weiß ich gar nicht, 2023 kommt der?
Genau, im Juli 2023.
Genau, und in der Verlängerung, wenn sie dann Brie Larson trifft, wird das gut oder wird das schlecht laufen? Also wird die ihren Erwartungen entsprechen oder wird sie sagen, die ist ja gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe? Das ist natürlich auch nochmal spannend, das dann auf diese Ebene auszuloten, dass man sagt, Fan trifft Held. Was passiert?
So. Und dann, würde ich sagen, bevor wir jetzt noch mal so in Theorien noch mal einsteigen, bisschen spoileriger, einfach generell zur Zukunft. Wir wissen schon, dass sie, wie ihre Zukunft im MCU aussieht. Und zwar dann halt in The Marvels wird sie mitspielen an der Seite von Carol Danvers und Monica Rambeau, die aus WandaVision wir kennen. Die dann so zu dritt ein kosmisches Abenteuer erleben. Ich meine auch gelesen zu haben, dass ihre Familie auch zurückkommt in The Marvels. Also könnte ich mir schon, ich stelle mir einfach diese Szene vor, wie diese Familie da in Jersey in ihrer kleinen Wohnung am Wohnzimmer, am Esstisch sitzt und plötzlich kommt irgendwie Miss Marvel reingeflogen irgendwie ins Haus und die Eltern müssen erstmal damit klarkommen, dass da gerade ein Avenger irgendwie bei denen zu Hause zu Besuch ist.
Ja, das möchte ich auch sehen, bitte.
Und einfach, weil mir das jetzt schon aufgefallen ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele spannende Charaktere. Also eigentlich schon fast mehr als in anderen Marvel-Serien. Und da ist einfach so nach zwei Folgen habe ich jetzt so das Gefühl, das kann in 6 Folgen gar nicht alles abgehandelt werden. Das wird bestimmt schnell wieder Marvel-Liga. Ich brauche bestimmt mehr Staffeln für diese ganzen Figuren und ihre Stories.
Ist sie denn erstmal nur als Miniserie angekündigt, Miss Marvel? Weißt du das?
Ja, genau, erstmal nur als Miniserie, aber ich kann mir sehr vorstellen, dass das weitergehen könnte. Hatte ich auch Iman Vellani gefragt im Interview und sie würde sich natürlich auch sofort wünschen, dass es eine zweite Staffel gibt und findet auch meine Idee super, dass es ganz viele Staffeln geben sollte. Muss man natürlich erstmal sehen, wie die erste Staffel anläuft, weil das ist natürlich auch so in den Comics, die Miss Marvel Comics sind ja immer sehr intim und so ihre Geschichte zu Hause und in Jersey City. Und ab und zu wandert sie dann halt ab zu den Avengers oder zu irgendwelchen anderen Superhelden-Stories, so zu diesen großen Crossover-Stories, erlebt da ihre intergalaktischen Superabenteuer und kehrt dann immer wieder heim nach Hause und muss dann plötzlich wieder Teenager sein. Also dann ist sie erst so Heldin, die die Welt rettet und muss dann aber wieder zurück in ihr recht kleines, ordinäres Leben.
So ein bisschen wie Spider-Man auch, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft versus der da im Raumanzug durchs All reist. Ja, ja.
Genau so. Und das würde ich, fände ich auch ganz spannend. So hast du so ihre Filmauftritte im MCU, aber sie kommt dann immer wieder zurück in neuen Staffeln, wo sie dann in Jersey City wieder was Cooles erlebt.
Ja, ich hoffe natürlich auch auf eine zweite Staffel. Auch erst nach zwei Folgen hoffe ich auch schon auf eine zweite Staffel. Und wir werden es sicher erfahren. Aber du möchtest jetzt noch Theorien mit mir teilen, die richtig spoilerig sind. Habe ich das richtig rausgehört, Max?
Gerne, gerne. Was möchtest du wissen?
Ich traue mich ja eigentlich gar nicht so richtig, richtig tief zu fragen, weil ich mich natürlich auch gerne überraschen lasse, was so passiert. Taucht in den Comics denn Captain Marvel als Figur auf? Als Hauptfigur oder mit Gastauftritten, oder?
Also das tauchen viele große Avengers-Figuren immer mal wieder auf. Also da kommt auch mal Wolverine vorbei oder Iron Man und hilft ihr bei ihren Mathe-Hausaufgaben. Aber schon so die Freundschaft zu Captain Marvel ist auch in den Comics auch mit drin. Also das wird dann auch noch, die ist dann so wie so eine Mentorenfigur, die dann immer mal wieder reinfliegt und sagt, Kamala, sei du selbst.
Okay, also abgesehen von Captain Marvel, wo uns ja eine frühere oder spätere Zusammenkunft sicher ist, welchen Avengers oder Superhelden oder Bösewicht findest du am wahrscheinlichsten, dass er mit Kamala gepaart wird in Zukunft? Oder sie, er oder sie?
Das ist natürlich, also das ist sowieso noch so eine Frage, ich weiß noch nicht, ob es so einen richtigen Antagonisten überhaupt gibt in der Serie. Bisher stellt sich das noch nicht so heraus.
Bisher brauche ich das aber ehrlich gesagt auch gar nicht so unbedingt. Also der Alltag ist schon genug Gegner für sie, den sie bezwingen muss, Schule und Familie und alles.
Also das wäre jetzt schon mal ein kleiner Spoiler für die Comics zumindest. Dort stellt sich zumindest heraus, dass Kamran auch ein Inhuman ist. Aber es gibt ja keine Inhumans hier. Da sieht man dann plötzlich, dass er, als er Kamala sein wahres Ich offenbart, dass er eigentlich sein kompletter Körper blau glüht, so dass er ein Inhuman ist. Und dann aber er gehört eher zu so einer radikalen Fraktion von den Inhumans. Deswegen endet die Beziehung zwischen den beiden nicht so gut. Da bin ich sehr gespannt, wie die Serie das umsetzt, wenn es noch keine Inhumans gibt. Aber die können das natürlich auch einfach umformen.
Können ihm ja eine ganz andere Origin-Story geben, um zu sagen, er hat auch Kräfte, komm halt woanders her. Vielleicht hat er einen Fußreif oder so, keine Ahnung.
Ich habe Iman Vellani auch einfach ganz dreist gefragt im Interview, ob denn die Inhumans irgendwie eine Rolle spielen in dieser Serie, weil es natürlich mit ihrer Origin in den Comics sehr, sehr verbandelt ist. Und da hat sie erstmal schon gefühlt eine halbe Minute sehr gestammelt. Also es war schon fast ein Spoiler, glaube ich. Aber sie sagt dann schon eher, nein, wir möchten Kamala nicht labeln. Sie hat nicht gesagt, dass es keine Inhumans wirklich gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie schon die Inhumans reinbringen ins MCU, sie aber nicht so nennen. Wir nennen es einfach nicht so, damit niemand sich diese Serie Inhumans nochmal angucken muss. Deswegen nennen wir es einfach nur nicht so. Und das wäre vielleicht, ist so meine Theorie in deren, und das habe ich auch in Reddit vorhin schon gesehen, ich weiß, als Theorie, dass ihre Origin war ja diese Terrigenese, dass man diesen Terrigen-Kristall hat, der dann einen verwandelt, dass der sich in diesem Armreif verbindet und da vielleicht andere Menschen nachgieren, vielleicht Kamrans Mutter, die ja schon auftaucht und ihre Kristall vielleicht irgendwie haben wollen und dass dieser Kristall, das habe ich irgendwo gelesen, dass er vielleicht am Ende zerbricht und dann kriegt sie wirklich ihre Metamorphose zu einer Superheldin, die dann diesen Armreif auch nicht mehr braucht.
Aha. Ja, finde ich eine spannende Theorie. Weil du auch gerade davon sprachst, wir haben ja am Ende von Folge 2 diesen Moment, wo sie irgendwie ins Auto steigt zu Kamran und der dann sagt, ich bring dich jetzt zu meiner Mutter. Und ich dachte, hä? Was passiert jetzt? Und mein erster Gedanke war komischerweise, ist das jetzt die verschollene Verwandte von ihr doch, die Familie sozusagen, über die Familie nicht spricht? Sind sie also vielleicht doch verwandt, nachdem sie anfangs nur darüber gescherzt haben?
Ich glaube, der Twist war umgekehrt. Wir sollten erst denken, weil Kamala immer so plötzlich so Visionen hat von einer Frau, wo man denkt, ist das ihre Vorfahren? Und dann am Ende stellt sich raus, das ist Kamrans Mutter. Und dann ist eher so rum der Twist, dass die sie irgendwie durch irgendwelche Kräfte kontaktieren kann.
Okay.
Also da werden wir auf jeden Fall noch was erfahren.
Ja, spannend. Ja. Weitere Theorien, Max. Ich lausche dir mit Andacht, was du dir noch so überlegt hast.
Also ich hoffe einfach nur, also ich finde die Inhumans ganz cool. Nicht die MCU Inhumans, aber einfach, das finde ich, ist schon so ein großer Teil von Marvel. Und das würde halt unglaublich gut auch zu Captain Marvel passen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie umgehen können. Also ich glaube schon, dass sie jetzt eher so mythologisch sagen, das sind irgendwie, das ist etwas, was vererbt wird seit Generationen und ist was Kulturelles, so Superkräfte, dass das ja auch mit ihrer Familienhistorie zusammenhängt und das wird einfach immer mal ab und zu ein paar Generationen übersprungen, weswegen ihre Mutter vielleicht keine Superkräfte hat, aber dass das wirklich zurückreicht, wie bei den Inhumans auf die Kree, die dann vor tausenden Jahren an Menschen herum experimentiert haben, um die zu Supersoldaten zu machen. Weil das passt natürlich halt auch einfach zu Miss Marvel, warum sie überhaupt in diesen Kosmos von Miss Marvel gehört, weil sie auch, Captain Marvel, Carol Danvers, wurde ja auch im Prinzip von den Kree erschaffen.
Ja, ja, aber ich verstehe auch, dass sie es halt jetzt nicht zurückbinden an irgendwelche Serien, die nicht mal die Hälfte der MCU-Fans wahrscheinlich gesehen hat und sagen, ihr müsst jetzt alle Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel, ich weiß gar nicht mehr, welche, es war 5, 6 irgendwas gucken, um das völlig zu verstehen. Also wenn, dann würden sie es wahrscheinlich noch mal neu erklären auch oder irgendwie neu einführen. Ne?
Einfach nur nicht so nennen.
Ja, einfach einen anderen Namen.
Es gibt hier etwas, was einen in einen Superheld verwandeln kann. Und es hat mit den Kree zu tun.
Wir nennen sie jetzt X-Men. Nein, nicht wirklich. Das wär mies. Nachdem man so lange auf die X-Men-Einführung gewartet hat jetzt. Nein, aber gut. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Ihr könnt uns da gerne natürlich da draußen auch eure Theorien zuschicken, was ihr noch glaubt, was passiert. Vielleicht auch, was ihr euch erhofft, wenn ihr die Comics kennt oder nicht kennt. Generell, wie euch die Serie gefallen hat. Ich würde sagen, Max, wir haben noch ein bisschen Zeit für zwei Leuchtfeuer im Streamgestöber, was wir aktuell so gestreamt haben. Wenn ihr da noch ein paar Tipps wollt, hast du uns da was mitgebracht?
Oh, hätte ich mal was vorbereitet.
Oh nein!
Aber ich kann sagen, was ich vielleicht gerade zuletzt geguckt habe, weil es auch jetzt erst kürzlich gestartet ist, ist The Boys, die dritte Staffel. Natürlich wieder die große, wo wir jetzt schon bei Superheldinnen sind hier. Genau, bei Amazon seit Freitag, letzte Woche, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, gibt es die ersten 3 Folgen der dritten Staffel. Ich finde sie wieder sehr, sehr gut gemacht. Es gibt einige Sachen, die mich ein bisschen stören an der dritten Staffel. Also es gibt ein paar Figuren, die leider zu kurz kommen, die teilweise auch gar nicht mehr wirklich thematisiert werden und dann einfach mittendrin irgendwann rausfliegen. Ich hatte mich auch sehr, sehr auf Soldier Boy gefreut. Der kommt aber erst so wirklich in der gegenwärtigen Handlung auch ab Folge 5, 6 erst richtig vor. So, da muss man sehr, sehr lange warten. Also ich habe die ersten 6 Folgen gesehen, um sie einmal kurz zu erwähnen. Aber hat mir schon sehr gefallen. Es gibt wieder sehr coole Storylines. Jetzt können die Boys, es gibt so eine neue Art von Compound V, das ist ja das, was die Superhelden erschafft in dieser Welt, so chemisch hergestellt. Und da gibt's jetzt so eine Version, die einen für 24 Stunden zum Superhelden macht. Und das können dann jetzt irgendwie Billy Butcher und Co. Sich dann spritzen und sind dann für 24 Stunden haben sie Superkräfte. Und das ist dann auch so ein Thema. Und es ist einfach sehr, sehr viel Ränkespiele, finde ich, in dieser Staffel. Also es gibt sehr, sehr viele, wer hat welche Loyalitäten und wer verbündet sich mit wem, vielleicht um Homelander jetzt endlich zu stürzen, weil der immer gefährlicher wird. Am Ende der zweiten Staffel haben sie ihn ja so ein bisschen wieder an die kurze Leine genommen, indem sie ihn mit so einem Video erpressen und sagen, hey, du wirst deinen ganzen Fame verlieren, wenn du hier irgendwas Falsches machst. Wir haben hier, können dich erpressen. Und jetzt rantet er halt rum und sagt, dem ist das scheißegal. Er hat keine Angst, gecancelt zu werden. Und wenn ihn jemand cancelt, dann wird er einfach den ganzen Planeten zerstören. Dann ist ihm das auch egal. Dann ist er einfach sehr, sehr gefährlich. Und da versuchen sich jetzt verschiedene Parteien zu verbünden und zu gucken, wie können sie ihn besiegen. Und da kommt dann halt auch dieser Soldier Boy ins Spiel, der ist ja quasi der Vorgänger von Homelander, der Captain America aus der The Boys Welt, der früher als Volksheld für die Amerikaner den Krieg gegen die Kommunisten geführt hat, aber in den 80er Jahren dann angeblich gestorben ist bei einem großen Unfall. Und aber der hat halt die gleichen Kräfte wie Homelander und jetzt versuchen sie irgendwie herauszufinden, was konnte, weil er erst als tot gilt, aber wir wissen seit den Trailern, dass er auch in der Gegenwart lebt, aber die Boys denken erst, der ist tot. Und wenn ihn etwas töten kann, muss es, wenn es das gibt, kann das auch Homelander töten. Deswegen versuchen sie so ein bisschen dort reinzutauchen in diese Geschichte von Soldier Boy, was dahinter steckt. Und das Ganze gipfelt dann später in diesem Herogasm, wo alle drauf gewartet haben, diese sehr schockierende Comic-Vorlage mit der Superhelden-Orgie, die gibt's dann tatsächlich auch. Die habe ich gesehen, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch.
Okay. Interessant. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass Jensen Ackles, der ja den Soldier Boy spielt, der Supernatural Star, auch mal für, ich glaube, Hawkeye im Gespräch war, dann schließt sich irgendwie auch der MCU-Kreis da wieder. Und während du hier eine Empfehlung zu noch mehr Superhelden mitgebracht hast, habe ich eine Empfehlung zu noch mehr südostasischem Content mitgebracht. Ich habe nämlich endlich mal der Versuchung nachgegeben und den Hype ausgelotet von RRR. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. RRR, diesem indischen Blockbuster, der jetzt in den letzten Wochen, Monat fast schon oder mehr, immer größer wurde. Ist ja nicht weit weg von Pakistan, dem Nachbarland, hatten wir vorhin schon über die Partition gesprochen. Und das ist ein Action-Epos sondergleichen. Ich habe es so gefeiert, der hat mich so aus den Socken gehauen.
Das ist ja quasi die Vorgeschichte zu der Partition, weil es ja erst die Belagerung der
Briten. Genau, da ist es ja noch die Kolonie.
Genau, und wenn die Kolonialisten dann Indien verlassen, kommt es ja zu diesem Bürgerkrieg und zu dieser Teilung später. Aber ja,
also selbst,
ich wollte dir nicht das Wort
wegnehmen. Ja, ist alles gut. Schön, ich merke, du hast ihn auch gesehen.
Ja.
Und selbst wenn ihr jetzt, wie ich, eher jetzt nicht so viele indische Filme im Jahr guckt, schaut euch das unbedingt an, wenn ihr Actionfans seid, wenn ihr sehen sollt, wie großartig choreografiertermaßen ein paar Tänze eingeschoben würden. Die 3 Stunden vergehen so im Flug bei Netflix. Das ist unglaublich. Vielleicht kurz noch zur Handlung. Ich versuche mal, das ist echt schwer runterzubrechen. Es geht um 2 Männer, die ihr Zuhause verlassen, so in den 1920er Jahren in Indien. Der eine geht los, um ein Mädchen zu suchen, das entführt wurde von 2 weißen Kolonisten, die das einfach mitgenommen haben, weil es schön singen konnte, und will das jetzt zurückholen. Und der andere ist einer, der sich ausbilden lässt, so als Ermittler, Soldat. Und wir sehen, dass er Jagd auf diesen Mann macht, der halt, von dem man weiß, dass er das Mädchen wieder zurückholen will. Und wie der Zufall es will, treffen die 2 sich, wissen aber nicht von den jeweiligen Identitäten oder Aufgaben, die sie haben, und freuen sich dann miteinander an. Und dann hat man dieses Freund-Feind-Schema, was wunderbar ausagiert wird, mit aberwitzigen Action-Sequenzen, wo sie von Brücken springen und riesige Tiger fangen in Käfigen und ihnen so haarscharf entkommen. Es ist einfach ein Action-Fest. Es ist so unglaublich.
Oder Tiger schmeißen.
Ja, das auch. Doch, also intensive Freundschaft, Gefühle, Action, schaut es euch unbedingt an. Es ist wirklich ein Erlebnis. Und ich glaube, inzwischen kann man den sogar gucken, ohne vorher sein Profil auf Englisch umstellen zu müssen. Das war ja am Anfang so dieser Trick, den du zum Glück mir auch gesagt hast oder in irgendeiner Redaktionssitzung mal erwähnt hast, sonst hätte ich das auch gar nicht gefunden. Aber ich glaube, inzwischen findet er ihn auch einfach so, wenn er ihn sucht. Ein Meisterwerk.
Hat viel mehr Hype verdient. Ich finde es ein bisschen schade, dass es bei Netflix bei uns nur die synchronisierte Hindi-Fassung gibt. Also das ist nicht die Originalsprache. Ich glaube, er ist in Telugu gedreht und der wird dann in Indien in verschiedene Sprachen, in Dialekte dort synchronisiert. Und hier haben sie die synchronisierte Hindi-Version. Das sieht man halt leider oft, dass es nicht so wirklich synchron ist alles, obwohl es immer noch eine Fremdsprache ist.
Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so störend aufgefallen.
Und die Songs sind auch in einer anderen Sprache. Aber gibt's auch auf YouTube in der Originalfassung dann auch. Da singen sie, also hier singen sie dann irgendwie Nacho, Nacho, Nacho. Und im Original singen sie Nato, Nato, Nato. Aber es gibt auch sehr, sehr coole Bollywood-Sequenzen teilweise.
Auf jeden Fall. Also diese Tanzeinlage der 2 ist wirklich großartig auch.
In Hallo, Anwesen. Ein Tanzbattle mit Kolonialisten.
Ja, bitte.
Hallo.
Genau, also das noch als Empfehlung noch so hinterher, wenn ihr jetzt auch schon im Fieber seid, RRR bei Netflix aktuell. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Schluss. Ist ja auch schon wieder spät geworden heute, Mann. Wir sagen natürlich wie immer ein großes Dankeschön an euch da draußen, unsere HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich, ihr wisst es. Wir freuen uns immer über euer Feedback, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreibt oder einfach uns auch über die sozialen Medien kontaktiert. Wenn ihr euch uns besonders unterstützen wollt, dann abonniert gerne den Podcast bei Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, wo man das halt so alles machen kann. Bewertet uns gerne, schickt uns weiteres Feedback, folgt unserem Twitter-Kanal Streamgestoeber, um über neue Folgen informiert zu werden. Und Max, wo kann man dich lesen und deine weiteren Marvel-Theorien mitbekommen, wenn du mal wieder was teilst?
Genau, bei Moviepilot oder Twitter oder Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler, aber vor allem dann natürlich auch auf Moviepilot, wo ich dann bestimmt jetzt noch mehr über Miss Marvel in den nächsten Wochen schreiben werde.
Garantiert. Und mich könnt ihr sicherlich auch ein bisschen Miss Marvel noch hypen, merken in den nächsten Wochen. Und das könnt ihr zum Beispiel bei Twitter und Instagram als Straw-Star. Und bei Moviepilot lesen könnt ihr mich als Esther Stroh oder Strawstar. In dem Sinne, viel Spaß mit Miss Marvel, habt hoffentlich genauso viel Spaß wie wir und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.